Wenn ich ein Handy verkaufe, dann sagt er, cool, ich komme in 2 Jahren wieder. Wenn ich aber einen Sterbefall betreue, dann ergeben sich auch echt tiefe Freundschaften und Bindungen, also durch diese Situation oder lange Beziehungen. Also ich war letztes Mal erst von Hamburg nach München geflogen, steige ein und dann schreit wirklich eine Frau von vorne nach hinten durch den Flieger, Herr Denk, schön, dass Sie da sind, ich habe Sie lange nicht mehr gesehen. Ihr Mann habe ich betreut, das war auch eine ganz nette Familie. Das bestärkt einen im jeden Tag tun. Und wenn du abends nach Hause gehst und sagst, wow, jetzt habe ich halt 20 Handys oder 20 Häuser verkauft, dann hast du vielleicht zwar schon was verdient, aber irgendwo ist das abends nicht so erfüllend. Welcome to the
Welcome to the Jungle. Heute bei mir zu Gast Karl Denk, das Geschäft mit dem Tod. Nein, Spaß. Karl arbeitet und hat eines der größten Bestattungsunternehmen in Deutschland aufgebaut, hat eine sehr interessante Unternehmergeschichte auch und ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Thema sprechen oder eine Industrie, die eigentlich so immer so ein bisschen ausgeklammert wird, weil man da nicht so gerne drüber spricht, ist auch im Startup-Bereich tätig, ist Investor und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Karl.
Hi Bodo, freue ich mich, dass du mich eingeladen hast erstmal. Und größtes Unternehmen würde mich ehren, muss es ein bisschen richtig stellen. Also meine Familie kommt so aus wirklich dem größten Bestattungshaus Deutschlands. Das war mein Vater, der 2003 seine Firma verkauft und ich selber habe aber dann komplett neu angefangen 2007. Und ja, das kann ich schon mit Stolz und Fug und Recht sagen. Wir haben heute bestimmt Deutschlands Premium-Bestattungshaus Nummer 1, würde ich sagen. Das ist mir auch heute wichtiger, dass wir hier so eine Nische bedienen.
Also, okay, Premium-Bestattungsunternehmen, so kann man sich drauf einigen. Du hast ja einen sehr interessanten Weg, ne? Du hast gerade schon anklingen lassen, dass der Vater es aufgebaut hat, es dann verkauft hat und du dann 4 Jahre später das ganze Thema wieder von vorne aufgedreht hast. War dir immer schon klar, dass du das machen willst?
Nee, also genau das Gegenteil war eigentlich. Mein Vater hat mich nach Abschluss meines Studiums schon mal gefragt, wie sieht's denn aus, ab ins Familienunternehmen. Ich hatte ehrlich gesagt kein Interesse, weil Bestatter sein bedeutet 24 Stunden Unternehmer sein. Also das endet und fängt an in der Früh und am Abend hört's auf. Weil einfach, ja, du musst Telefondienst machen, du musst Abholungen, Bereitschaftsdienst haben, du bist ständig gefragt, weil Angehörige nachts noch einfällt, sie müssen was liefern. Und ich hatte da ehrlich gesagt ein bisschen Scheu davor, dass ich in dieser Rolle mich nicht sehe, in dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Studium fertig war. Und mein Vater war dann aber ehrlich gesagt, was ich auch jedem nur empfehlen kann, so fair zu mir, hat gesagt, hey, du schaust es dir jetzt mal ein halbes Jahr an in der Firma und wenn es dir taugt, dann unterstütze ich dich und wenn nicht, dann unterstütze ich dich aber, wenn du was anderes machst. Und dann habe ich ein halbes Jahr tatsächlich wirklich bei uns in der Firma so, ja, wie sagt man, Trainee, ich habe das Praktikum nochmal gemacht, habe da auch nochmal tiefer reingeschaut und habe aber ehrlich gesagt, mir ist es ehrlich gesagt zu viel auch. Also wir hatten damals 700 Mitarbeiter, weit über 100 Standorte in Deutschland verteilt, hauptsächlich in Bayern. Und war es auch ein Generationsproblem. Die Führungskräfte von meinem Vater waren auch so zwischen 50 und Mitte 60. Also die hörten dann auch ziemlich bald auf. Und da war es dann schwierig, da auch reinzugehen. Ich habe mich da nicht gesehen und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, du, es ist, glaube ich, im Einvernehmen das Sinnvollste, dass wir die Firma verkaufen. Wir hatten noch 2 andere Ideen kurz gehabt, aber haben uns dann für den Verkauf entschieden. Und 2003 hat er es dann gemacht, hat ein Berliner Bestattungsinstitut verkauft, was auch zeitgleich in der Größe auf dem Markt war. Die haben dann fusioniert oder beziehungsweise ist immer noch die Muttergesellschaft in Berlin. Und ja, dann war erstmal das Thema abgehakt und mein Vater sagte, wenn du was machst, ich unterstütze dich. Und dann war ich im Vertrieb tätig und habe da Telekommunikation gemacht. Das hat mir auch mega Spaß gemacht. Hatte da auch nochmal eine mega Chance bekommen, so ja, wie man es heute ein bisschen anlockt, sage ich immer, Ausbildung hätten die gezahlt, Fortbildung, naja, und irgendwann habe ich aber gemerkt, boah, ich hatte eine Personalnummer, die war sechsstellig, also das ist halt Bodo schon eine Sache, wenn du sagst sechsstellige Personalnummer, dann weißt du, wie du auch geschätzt wirst in der Firma wahrscheinlich, und ja, irgendwann bin ich nachts aufgewacht und habe gemerkt, das wäre es doch eigentlich, das Thema Bestattung, und habe dann 2,5 auf 2,6 meinen Vater darüber informiert, dass ich das machen würde. Dann hat er gesagt, ich hätte einen Vogel auf Deutsch. Jetzt, nachdem wir die Firma verkauft hätten, komme ich mit der Idee um die Ecke. Und selbstständig wollte ich eh immer sein und Bestattung wollte ich machen. Und dann bin ich nochmal ein Jahr durch das Land getingelt, habe mich bei anderen Bestattern nochmal hospitiert, mitgeschaut, wie es da läuft. Und dann habe ich 2007 meine Firma Bestattung Kaliber Denk neu gegründet. Und seitdem, ja, wir haben uns spezialisiert, das Premium will ich nicht mehr zu hoch heben, aber wir wollen einfach einen guten Service bieten und wollen uns absichtlich von Discount-Bestattern oder nicht so familiär geführten Unternehmen abheben.
Ich meine, da gehen wir nachher, ja, weil gerade für uns als Zuhörerinnen und Zuhörer ist natürlich extrem spannend, ja, wie dieser Markt eigentlich, wie ist der aufgebaut, ne, wie du es gerade auch sagst, ja, mit dem Discount bis Premium. Klar wünschen wir uns von dir natürlich nachher vielleicht auch mal den einen oder anderen Insight, ja, aber ohne Namen natürlich. Wie groß ist deine Firma jetzt, 2024? Wie viele Mitarbeiter?
Wir haben jetzt 25 Mitarbeiter und machen im Jahr circa 800 Betreuungen von Angehörigen, wo wir im Bestattungsbereich schon zu den größeren gehören. Man muss sich vorstellen, der Markt ist sehr kleinteilig. Wir bestehen aus vielen kleinen Familienunternehmen. Das bedeutet, es sind oft Unternehmen, die vielleicht maximal 100 Sterbefälle im Jahr betreuen, die aus der oft Schreinereibranche kommen. Die größeren der Branche liegen wirklich so um die 1000 Sterbefälle, wobei ich immer sage, die Anzahl der Betreuung ist zum Beispiel für unser Unternehmen völlig unwichtig, sondern wir wollen die Betreuung, die wir durchführen, sehr intensiv und gut machen. Und man muss sagen, wir haben jetzt mit einer Geschäftsstelle begonnen, haben uns auf den Münchner Raum und Umland fokussiert, sind mittlerweile bei 6 Geschäftsstellen. Wobei wir das definieren, für uns ist es wichtig, nicht überall zu sein, sondern auch den Leuten ruhig sagen, macht man lieber einen längeren Weg zu uns, aber vor Ort bieten wir halt den Top-Service. Also früher war eher der Gedanke, man hat viele Filialen, ist viel vor Ort, aber dieser Gedanke ist eigentlich mittlerweile ein bisschen hinfällig, sondern die Leute wollen heute wie überall ein größeres Angebot an Auswahl, an Produkten, sie wollen was sehen, sie möchten eine gewisse Atmosphäre haben und das kann man eigentlich nicht schaffen, wenn man hier auf zu große Filialen Netze setzt, wie in der Vergangenheit.
Nachvollziehbar. Ich glaube, wir sind ja schon sehr weit jetzt wieder schon eigentlich mittendrin. Ich würde ganz gern nochmal da rein. Studium, dieser Weg auch zu hospitieren beim Vater und das Verhältnis zum Vater. Ja, also weil das ja auch, ne, das ist natürlich sehr spannend irgendwie. Also als du studiert hast, du hast BWL studiert, ne? Was war da so im Sinn, was du neben der Telekommunikation, wo du eine Weile gearbeitet hast, aber was war so, gab es so ein Ding, wo du Investmentbanker oder Marketingleiter oder?
Ja, also man muss immer sagen, so du gerade mein Vater jetzt auch gerade ins Spiel bringst, ist ganz lustig. Mein Vater selber wollte nie in das elterliche Unternehmen gehen. Also mein Vater hat das Unternehmen ja nicht gegründet, sondern wir haben Bestattungswesen, mittlerweile 170-jähriges Geschichte in der Familie. Also Urgroßvater hatte die Firma gegründet und mein Vater hatte einfach nach dem Krieg die Wahl, entweder gehst du in die Firma oder du musst selbst schauen, wie du um die Runden kommst. Und mein Vater wollte immer Maler, also Künstler werden, ja, und hat das auch in seiner Jugendzeit begonnen und wollte dann eigentlich nach dem Krieg so ein Studium beginnen. Und wie gesagt, mein Großvater hat ganz klar gesagt, entweder du fängst jetzt hier in der Firma an oder du kannst schauen, wie du das Essen verdienst. Und so ist mein Vater eigentlich in die Branche gekommen. Und um jetzt einen Bogen auch zu mir zu spannen, mein Vater hatte dann aber immer so ein bisschen künstlerisches Verhältnis und hat sehr gerne gebaut. Also neben dem Firmenkonstrukt hat mein Vater eigentlich immer geschaut, dass er irgendwie eine Baustelle hat. Also ich kenne meinen ich kenne auch bei uns im Haus, wir haben immer umgebaut, die Firma wurde immer umgebaut. Mein Vater hat Wohnungen, Häuser gekauft, hat umgebaut, das war so sein Hobby. Das kam so ein bisschen aus dem Künstlerischen, weil er sich da auch sehr im Detail verliebt hat, wie man was gestaltet. So ein bisschen hatte ich dann auch die Idee, ob ich nicht irgendwo so in die Immobilienbranche gehe. Hat sich aber dann irgendwo so ein bisschen zerschlagen, weil ich hatte mich nicht so aus dieser klassischen Immobilienmakler gesehen. Das war mir eben zu wenig, was ich auch schon ein bisschen bei der Telekommunikationsbranche gespürt habe. Ich brauche schon noch mehr als Zahlen und Vertrieb, sondern ich brauche ein bisschen das Menschliche. Also ich brauche da ein bisschen tiefer reingehend, eine längere Beziehung. Ich vergleiche das immer, wenn ich ein Handy verkaufe, dann sagt er, cool, ich komme in 2 Jahren wieder, Herr Denk, alles gut. Wenn ich aber einen Sterbefall betreue, dann ergeben sich auch echt tiefe Freundschaften und Bindungen, also durch diese Situation oder lange Beziehungen. Also ich war letztes Mal erst von Hamburg nach München geflogen, steige ein und dann schreit wirklich eine Frau von vorne nach hinten durch den Flieger, Herr Denk, schön, dass Sie da sind, ich habe Sie lange nicht mehr gesehen. Ihr Mann habe ich betreut, das war auch eine ganz nette Familie, große Münchner Familie, und das bestärkt einen im jeden Tag tun. Und wenn du abends nach Hause gehst und sagst, wow, jetzt habe ich halt 20 Handys oder 20 Häuser verkauft, dann hast du vielleicht zwar schon was verdient, aber irgendwo ist es abends nicht so erfüllend. Also
du bist glücklich in deinem Job.
Ja, ich bin dann so glücklich. Weißt du, ich nehme dann was mit. Das Schönste ist natürlich, wenn du irgendwas machst, wenn du so Schreiner bist und dann sagst du, ich baue einen Tisch. Dann gehst du abends nach Hause so und siehst den Tisch. Und im Vertrieb mit viel Excel, viel Tabellen gearbeitet, siehst du halt nur Zahlen, aber nichts dahinter. Und das macht mich echt sehr glücklich, dass ich abends einfach weiß, ich habe irgendwo Leuten geholfen. Und es ist mehr über den Tag hinaus als nur Unternehmer sein, nicht nur Geld damit verdienen. Ja, das muss ich zum Leben, und das sehe ich auch als nicht anrüchig, weil es immer wieder so ein Thema auch mal war. Ja, Bestatter verdienen am Leid anderer. Dann sage ich, naja gut, der Onkologe verdient auch Geld mit anderen. Ja, aber im Endeffekt will er heilen, er will helfen, und das Gleiche sehe ich auch so. Wir wollen helfen, und heilen können wir nicht, aber helfen können wir. Heilen können wir nur bei den Trauernden, dass sie einen guten Trauerverlauf kriegen.
Ich muss jetzt natürlich trotzdem noch fragen, weil das ja, wenn von außen irgendwie, wenn man sagt, was machst du? Bestatter, ja, ist jetzt nicht irgendwie, ist ja schon special.
Ist ein Partybreaker.
Was machst du? Party zu Ende, ja. Was motiviert dich?
Mich motiviert schon auch diese Familienhistorie. Hört sich jetzt ganz blöd an, weil wir haben viele, das als Last sehen. Ich sehe es überhaupt nicht als Last. Das motiviert mich, hat mich auch motiviert, so ein bisschen, als ich irgendwann realisiert habe, so, du gibst hier eine 160-jährige Erfolgsgeschichte ab. Ohne Grund. Das hat mich stark motiviert. Und grundsätzlich, klar, hätte ich auch irgendwo einsteigen können, diese Selbstständigkeit hat mich stark motiviert. Also ich habe gemerkt, dass ich schwer, nein, das ist vielleicht blöd ausgedrückt, aber ich bin lieber selbst mein Herr über meine Dinge, als mir ständig erzählen zu lassen, wie es funktioniert. Das hatte ich einfach gemerkt in so einem Vertriebsstruktur. Du kennst es ja vielleicht auch, Bodo, ist man dann oft gefangen. Wenn es gut läuft, dann ist der Chef der Gute, der es gemacht hat. Und wenn es schlecht läuft, bist du schuld. Und das hat mich wahnsinnig gestört, diese oft Ungerechtigkeit in so großen Firmenstrukturen, wo ich mir gedacht habe, als Selbstständiger kann ich selber entscheiden, wer ich Erfolg habe. Und wenn ich lose ich. Ja.
Absolut, also spricht einem ja aus der Seele. Diese Nacht und dieser Morgen, als du aufgewacht bist und gesagt hast, ich mache Bestattung. Was ist in dieser Nacht passiert?
Also meine damalige Freundin hat dann das Gleiche wie mein Vater gesagt, wieso ich jetzt damit um die Ecke komme. Was ist passiert? Gar nichts. Ich glaube, das sind so kleine eben Bausteine, die in einem passieren. Es fing eigentlich ganz anders noch an, muss ich sagen, noch ein Stück da zurück. So ein Jahr davor ist von einem guten Freund die Mama gestorben. Und die haben mich angerufen. Dann sage ich, du, ich bin kein Bestatter. Und ja, kannst du uns helfen? Dann habe ich gesagt, naja, klar kann ich euch helfen. Dann habe ich erstmal für die ein Unternehmen rausgesucht, was ich befreundet war, wo ich kannte. Dann habe ich gesagt, dann haben sie gefragt, ob ich mitgehen kann. Dann habe ich gesagt, ja klar, gehe ich mit. Und dann kam ich da an, es war auch alles gut, nur am Schluss habe ich mir nicht gedacht, nee, das könnte man besser machen. das gefällt mir nicht, ja. Und habe das Thema aber schon
wieder... Das war nicht gut?
Ja, ich fand einfach, Bestatter haben ja eh immer ein Image schwarz. Also ich weiß nicht, ob auch vielleicht kennen viele schon gar nicht mehr Lucky Luke. Ich kenne ihn noch und da war dieser Bestatter immer, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, der immer mit dem Zollstock dahinter rumgelaufen ist und schon die Särge vorbereitet hat.
Der Dürre war das.
Der Dürre Hagel war das, genau. Ne? Und so stellen sich auch viele noch den Bestatter vor und auch die Einrichtung. Und bei dem Kollegen, wo wir waren, das war wirklich eine gute Betreuung, aber du kamst schon rein, das war alles so ein bisschen... Ich sag mal, es wirklich überspitzt morbid. Ja. Also es war alles so nicht schön. Es war die Auswahl von Särgen und Urnen so, wo ich sage, das ist so, ja, uralt, ja, wo es sich eigentlich auch mich nicht angesprochen hat, auch die Familie, glaube ich, nicht ganz angesprochen hat. Die Betreuung war gut, aber ich fand, man könnte sie noch persönlicher und intensiver machen. Und das hat dann so in mir gerührt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich so, das Thema gefällt mir. Und aber so wie es abgearbeitet wird dort, gefällt mir nicht. Und dann hatte ich noch einen zweiten Sterbefall, wo ich das so ähnlich erlebt hatte. Das war aber dann eher für meine Mutter, weil sie hat mich gebeten, das sind Freunde von ihr, dass ich das auch nochmal übernehme. Das habe ich dann auch nochmal gemacht. Das war einfach freundschaftlich, überhaupt kein Aspekt dahinter. Und so, das war der erste Baustein zum Überlegen zu diesem Beruf. Und dann eben die Situation in dieser großen Company, wo ich war total glücklich, ich hatte ein Dienstauto, ich hatte ein Angebot nach London zu gehen für einen Master. Also es war jetzt nichts, wo ich sage, war schlecht dort, aber ich habe mir echt überlegt, willst du dein ganzes Leben da bleiben? Und das waren so die Bausteine, die mich nachts dann wachgerüttelt haben.
Also abgesehen davon, dass alle um dich rum wahrscheinlich gesagt haben, irre, bei Zeitpunkt nicht das Smarteste, aus der damaligen Perspektive sicherlich. Was waren denn die ersten Schritte? Also du hast hospitiert, das hast du gerade erzählt, dann bist du zurückgekommen, du hast also Eindrücke nochmal gesammelt, gut, schlecht. Und dann hast du gesagt, jetzt baue ich mein erstes...
Ja, jetzt baue ich mein erstes großes Ding auf. Nee, es kam dann eigentlich ganz Überlegung, was macht man? Mir war eigentlich lieber, ein Bestandsunternehmen einzusteigen, was nicht so groß ist, um da eigentlich Erfahrung zu suchen, und hatte dann schon parallel, als ich die Idee hatte, so ein bisschen Kontakt mit jemandem aufgenommen, wo ich wusste, der hört auf. Und dann haben wir da einen Kontakt hingesucht und gesprochen mehrfach, aber es kam einfach nicht zustande. Dann war das Thema schon mal durch. Dann hatte sich jemand bei mir gemeldet, die bei meinem Vater in der Firma eine Leitung hatte und hatte mitbekommen, dass ich ein Institut aufmachen möchte. Das hat sich dann schon relativ schnell rumgesprochen, weiß ich bis heute nicht wie. Aber anscheinend Ohren haben überall die Leute. Und dann habe ich mit der ein paar Mal getroffen. Die hat aber auch nicht meine Werte geteilt. Und dann habe ich gesagt, du, zu meinem Vater, also der, muss ich auch sagen, mir damals sehr viel geholfen hat, ob das finanziell, ob das im Austausch war, ob das... mein Vater war zwar damals schon Anfang 70 oder Mitte 70 fast, der war topfit, also in allem totaler Ideengeber, war auch immer in der Branche so ein Vorreiter und hatte mich da wirklich so einen Sparing-Partner gehabt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du, wir machen es einfach von selber alleine. Und dann hat er gesagt, ja, aber traust du dir das zu? Und du hast ja nur ein bisschen die Erfahrung aus dem Alten. Klar, als Unternehmersohn ist man ja immer im Unternehmen, ja, kann man ja irgendwie nicht verhindern. Also meine Eltern haben mich immer irgendwie eingebunden. Und wenn es nur war, dass ich Weihnachtsgeschenke verpacken musste oder die Autos waschen. Also ich habe gesagt, nee, ich traue mir das zu. Und habe dann eben so... Viele wollten zu mir, witzigerweise. Es kamen viele auf mich am Anfang zu und gesagt, hey, wir haben gehört, ihr wollt ein Unternehmen aufmachen. Wir finden euch cool, wir finden die Werte gut, die ihr vertritt. Und dann haben wir 2007 in Erding, nicht in München, das hatte aber nur einen lokalen Hintergrund, angefangen.
Braucht man da eine Lizenz? Oder wieso der Erstversuch, also jetzt also mit dieser Partnerschaft erst zu sprechen, bevor man es ganz selber macht? Also gab es dann... Außer, dass man dann eben schon einen gewissen Kundenstamm wahrscheinlich hat. Gibt's einen, gab's
nee, einen anderen Grund? Hat man gar nicht. Das ist ganz, ganz schwierig. Also Lizenz leider nicht. Man hat jetzt bei Corona gesehen, sogar die Politik hatte gemeint selber, es gibt eine Lizenz für Bestattung oder eine Zugangsbeschränkung in irgendeiner Form. Wir hatten eine Umfrage da gemacht, repräsentativ für einen Verband. Dann kam halt raus, 80% der Politiker der Bundesbank haben das geglaubt, also die mitgemacht haben, ja, muss man sagen. Also nein, es ist so, ich kann heute zum Gewerbeamt gehen, weiß nicht, was aktuell eine Gewerbeeintragung kostet, wahrscheinlich 35 Euro, zahl die und bin Bestatter. Und das ist auch ein Riesenproblem in unserer Branche, weil man doch so ein sensibles Thema hat und meint, der am Eck da, weil der jetzt den schönsten Namen hat, hat er eine Ausbildung, hat er eine Erfahrung. Und eigentlich brauchst du nichts. Also du fängst an und bist Bestatter. Und im Endeffekt so haben wir es dann auch gemacht. Wir haben eine Gewerbeanmeldung gemacht und haben da, ja, ich sag mal, Try and Error auch ein bisschen gemacht. Also ich habe wahrscheinlich sehr viel Lehrgeld gezahlt am Anfang, was ich mir erspart hätte, wenn ich einen Partner gehabt hätte. Aber das Schöne ist jetzt, 17 Jahre später knapp, ja, schaue ich zurück und weiß, welche Sachen ich auch gut selber gemacht habe und welche ich falsch gemacht habe. Und was schön ist, ich kann immer noch sagen, ich habe mein erstes Auto, mein erstes Büro angemietet. Und wenn ich es morgen zusperre, dann kann ich es auch mit völliger Zufriedenheit innerlich sagen, weil ich habe das selber gemacht. Und das ist vielleicht auch der Unterschied, dass wenn du so ein Unternehmen als Unternehmersohn reinwächst, dass du vielleicht nicht jede Struktur bis zum Detail kennst. Das hat mir aber auch einen riesen Vorteil jetzt gegeben, dass ich wirklich weiß, wo es an jeder Schraube, wo ich stellen muss, auch im Unternehmen, was nicht gut läuft, was gut läuft. Habe auch manchmal vielleicht mehr Verständnis für meine Mitarbeiter, wo vielleicht andere weniger haben, die nur Chefs sind. Und also unterm Strich hat sich das eigentlich bezahlt gemacht. Dieses allein Try and Error kostet Geld, kostet Zeit, kostet Kraft. Aber trotzdem unterm Strich ist es die beste Lösung bis heute, würde ich sagen.
Man kann stolz drauf sein. Ne? Du hattest mehrmals jetzt in Sätzen so gesagt Werte. Welche sind deine Werte?
Ja, tatsächlich ist für mich dieses kaufmännische Wert jetzt mal, wenn wir beim Kaufmann bleiben oder beim Unternehmer sein, für mich wirklich noch immer der Kaufmannshandschlag. Ja, also wenn ich heute jemandem was ins Gesicht sage, dann ist mir das so wichtig, ich brauche da keinen schriftlichen E-Mail oder Verkehr oder irgendwas. Ich möchte sowohl mit meinen Kunden, wenn ich denen was ins Gesicht sage, zu 100% dahinter stehen, als auch Mitarbeitern, Lieferanten, Partnern. Und ich hasse E-Mail schreiben, by the way, aber ich muss viel schreiben, wie jeder. Aber mir ist es ganz wichtig, so, dass ich mit Partnern, mit Kunden und auch mit Mitarbeitern einfach einen Handschlag machen kann und es passt. Ja. Das ist für mich so ein Grundwert bis heute. Respekt vor dem Verstorbenen, auf meinen Beruf direkt gezielt. Wieso Respekt? Also ich sage auch immer, wenn ein Verstorbener bei uns, also in den Räumlichkeiten, in der Kühlung ist, dass man sich auch dementsprechend verhält. Ja, man muss jetzt nicht betend rumlaufen, aber man muss auch nicht schreiend rumlaufen und mit Musik und was weiß ich. Also der Respekt gegenüber dem Verstorbenen ist mir immer ganz wichtig. Ich sage auch immer, es ist so, wie wenn die Familie neben einem steht von dem Verstorbenen. Das versuche ich meinen Mitarbeitern immer, diesen Wert. Also wenn, da, wo die Leute nicht hinschauen, da muss man am besten arbeiten. Da, wo sie es sehen, kann man gut arbeiten. Aber da, wo man nicht hinschauen kann, weil die Leute es nicht mitkriegen, das versuche ich immer wieder zu vermitteln, weil ich auch immer sage, es könnte deine Mutter sein, es könnte dein Vater in dem Sarg sein und du möchtest genauso, dass der in Würde behandelt wird oder dein Kind im schlimmsten Fall. Ja. Und das sind so diese Werte, die mich als Bestatter antreiben. Und tatsächlich, das ist jetzt kein klassischer Wert, aber dieses Familienunternehmer sein, eine Familie sein. Und das sehe ich ähnlich mit meiner Firma, dass man zusammenhält als Mittelständler, dass man auch für seine Mitarbeiter in schlechten Zeiten da ist. Es gibt ja immer nicht nur gute Zeiten, auch für die Mitarbeiter haben Privatprobleme und man muss dafür nicht da sein als Familie. Und ich glaube, mit diesen Werten fahre ich eigentlich bisher ganz gut.
Und du hast, weil du es vorhin auch gesagt hast, mit dem braucht eigentlich keine Lizenz oder es gibt keine, ne, keine anerkannte Bestatterlizenz. Du hast aber eine Bestatterausbildung, ne?
Das habe ich dann auch noch nebenbei gemacht.
Was macht man denn da?
Ja, also grundsätzlich kann man oder konnte man den Beruf nicht erlernen. Mein Vater hatte da tatsächlich sehr stark gekämpft. Es gab dann 2001, vielleicht auch 2000, muss ich mir jetzt korrigieren selber gerade, die Möglichkeit, den Bestattermeister zu machen. Obwohl es noch gar nicht den Lehrberuf gab. Man hat das Pferd von oben nach unten aufgezäumt. Das war ein bisschen ungewöhnlich, aber es gab ja auch noch keinen so einen wirklichen Präzedenzfall, wie man ein Gewerk, ein Handwerk danach in eine Form gießt. Weil Bestatter waren immer zwar den Schreinern zugeordnet, man hatte da immer mehr auf die Schreinerausbildung geschaut als auf den Bestatter. Dann hatte plötzlich die Industrie- und Handelskammer gesagt, ihr seid ja mehr eigentlich Dienstleister, ihr gehört zu uns. Und irgendwann hat man aber gesagt, ihr gehört zum Handwerk. Ja. Und 2001 kam dann der Bestattermeister, 2006 gab es dann die Ausbildung vielleicht auch zum Bestattungsfachkraft sozusagen. Das ist wie Geselle, eine dreijährige Ausbildung. Ich habe es dir schon vorher im Vorgespräch ein bisschen gesagt, wir haben eine hohe Quote an Frauen da, eine sehr hohe Nachfrage. Und das machst du 3 Jahre und danach kannst du den Bestattermeister machen. Was es noch so, by the way, daneben gab oder bis heute auch noch gibt, ist geprüfter Bestatter. Das ist sozusagen wie eine Fortbildung, sollte aber die Leute abdecken, die seit 30 Jahren in dieser Branche arbeiten und keine Ausbildung haben. So, das war eigentlich eine gute Idee und die wird bis heute auch noch genutzt. Ich habe dann eben neben meinem Job, neben der Firma, muss ich sagen, ich hatte am Anfang wirklich auch super Mitarbeiter, die haben mich ein bisschen in der Firma entlastet. Ich bin dann jedes Monat fast 6 Tage aus der Firma raus oder 5, habe noch eine Fortbildung eben zum geprüften Bestatter gemacht, habe den dann fertig gehabt, habe dann den Bestattermeister noch gemacht und habe dann ein Angebot bekommen, das sehr einmalig war von unserem Verband. Es gab im Rahmen der Europäischen Union ein Projekt MBA für die Bestattungsdienstleistung an der Universität in Barcelona.
Krass.
Und zu dem Zeitpunkt war meine Firma jetzt schon 3-4 Jahre alt. Es lief auch schon ganz gut eingespielt. Und dann habe ich zu meinen Mitarbeitern auch gesagt, du, ich würde das gern machen, aber ich bin dann weg. Ihr müsst den Laden führen, wenn ich nicht da bin. Und die haben gesagt, nee, das unterstützen wir dich, mach mal. Und dann habe ich das auch noch gemacht. Und es war eigentlich so, nicht nur Studium war wahnsinnig interessant, es war bis heute wahnsinnig viele Freundschaften in Herren Länder, weil die Teilnehmer waren aus Frankreich, England, Italien, Deutschland, Holland, Spanien. Und es hat mich nachhaltig echt cool geprägt, weil ich wirklich viel rumgekommen bin. Und bis heute, wenn ich irgendwo eine Hilfe im Ausland brauche, eigentlich fast in jedem europäischen Land einen Kontakt hin habe.
Du hast vorhin gesagt, dass sich mehr Frauen als Bestatterinnen bewerben als Männer. Woran liegt das?
Anfangs habe ich gedacht, es kommt ein bisschen vom Pflegebereich, Schwestern, Krankenschwester, Pflegeschwester, dass vielleicht da so ein bisschen einfach dieses vielleicht soziale Kompetenz daherkommt, ja, dass da vielleicht das Interesse für einen anderen Beruf da ist. Würde ich aber heute gar nicht mehr unterschreiben. Ich glaube, dass der Beruf so vielfältig und spannend ist. Viele machen auch bei uns erstmal ein Praktika oder Trainee und die merken, wow, da kann ich so viel machen und tun. Und was auch hochinteressant ist, es sind eigentlich in der Regel nur Gymnasiastinnen. Also es sind jetzt nicht nur, dass man sagt, irgendwo, die finden nichts, weil früher hat uns das Arbeitsamt immer Leute geschickt, gehen wir zum Bestatter, die finden nichts. Also das sage ich mal, mein Lieblingsspruch, die finden nichts. Natürlich finden wir was und da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, dass wir da eigentlich wir haben eine hohe Frauenquote in unserem Beruf, weil dann immer Leute sagen, ja, können die anpacken. Meine eine Mitarbeiterin, die hebt also mich, ja, also die, das ist völliger Schwachsinn, ja. Und muss auch eins sagen, in der Ausbildung oft jetzt auch waren auch die Frauen die zuverlässigeren. Das darf ich nicht sagen, aber wir Jungs natürlich müssen. Ich glaube, wir Jungs müssen uns, wir werden immer ein bisschen Spätzünder, wie man so schön sagt. Muss echt sagen, also Respekt, wirklich meine besten Auszubildenden auch für uns oder in unserem ganzen Beruf waren oft die Frauen, ja.
Was macht man bei dieser Bestattungsausbildung? Was sind die Schwerpunkte?
Ja, ganz klar. Erstmal die Betreuung der Angehörigen, die Versorgung des Verstorbenen.
Also ist das Psychologie?
Ja, da frag nur im Detail.
Ist das dann, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal Vorlesung, Psychologie, Vorlesung, genau. Wie wasche ich mir Leiche?
Module, ne? Genau.
Also schreib mal, was
ja, da also zum Beispiel in Psychologie, du lernst die verschiedenen Phasen der Trauer, des Abschiednehmens.
Welche gibt's?
Erstmal nicht wahrhaben wollen, das Verdrängen ist so die erste Phase, wo ja alle mitmachen, weil ist ja klar, du hörst jetzt als Beispiel beim Verkehrsunfall, meine Frau ist jetzt leider verstorben, dann sagst du, nee, es kann nicht sein, ich habe mit der gerade doch noch telefoniert, das sieht man ja auch immer in den Filmen, aber es ist ja wirklich so, du redest gerade noch und plötzlich ist derjenige weg. Dann natürlich einfach dieses nicht akzeptieren wollen, also immer noch sagen, das muss sich verändern, das kann nicht sein, also das ist so gar, finde ich, noch viel schwieriger. Und dann kommt irgendwann die Phase, dass man es ja wirklich verinnerlicht und begreift. Und dann auch, das ist der Moment, wo du auch wieder Mut hast, neu anzufangen. Also dass du sagst, mein Leben geht ja weiter. Das ist ja das, was wir auch immer versuchen, unseren Angehörigen so gut wie möglich zu vermitteln, dass sie ihr Leben ja weitergeht, dass sie es nicht aufgeben oder sich vergraben, aber man schafft es halt nicht, ja, immer in allen Fällen. Ja, das ist zum Beispiel Psychologie, dann waschen, es hört sich immer an, ja, die Leute denken immer, ich habe so einen großen Schwamm und wie in den Filmen und wasche dann, viele kennen vielleicht noch diesen Film My Girl, da war ja der Vater Bestatter im Keller und nee, so schaut es bei uns nicht aus.
Wie sieht es bei euch aus?
Ja, also der Raum natürlich ist schon steril und medizinisch aus hygienischen Gründen, aber sonst ist es wesentlich freundlicher und heller und netter, so gut wie es geht zu dem Thema, ja, nett.
Wie wäscht man? Also wie ist der Prozess?
Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die kommt aus dem Hospizbereich, also die hat jahrzehntelang Sterbende begleitet und ihr Wunsch war, diese Waschungen durchzuführen. Und im Rahmen jetzt der Ausbildung oder auch bei uns werden wirklich die Verstorbenen wirklich intensiv nicht nur gewaschen, sondern auch danach für den Abschied der Familie hergerichtet. Also sprich, wir kriegen ein Foto von der Familie. Das ist immer uns ganz wichtig, dass wir sehen, wie schaut der Verstorbene zu Lebzeiten auf. Weil ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Du hast jetzt kein 3-Tage-Bad, du siehst, ich habe einen Bart und jetzt stell mir vor, wir rasieren meinen Bart weg, dann sagt die Familie am nächsten Tag, den kennen wir nicht. Also es kann durchaus passieren, ja. Oder derjenige hat eine Brille auf oder der hat irgendwas Spezielles gehabt. So, da geht schon mal los, dass man vor überhaupt mal das Waschen beginnt, erstmal mit der Familie bespricht, was sie sich vorstellen, wie er gelebt hat, wir ein Foto kriegen. Dann ganz klassisch, wir waschen nicht nur, sondern wir versuchen auch eine Desinfektion herbeizuführen, dass einfach der Prozess vom Geruch und so, was man auch kennt, einfach verminimiert wird für einen Abschied bei der Familie. Und dann geht es uns auch um einfach das Begleiten des Verstorbenen, was wir auch mal versuchen, die Familie mit einzubinden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ein guter Bestatter versucht eigentlich auch oft, die Familie dazu animieren, dass sie mitmacht. Ja, viele wollen es nicht, können es auch nicht. Aber
was bedeutet mitmachen?
Ja, dass die wirklich sagen...
Mitwaschen?
Ja, mitwaschen, mit anziehen.
Weil es ein guter psychologischer Prozess ist. Ein
wahnsinniger Prozess. Ist immer wieder bei der Trauerpsychologie, hilft wahnsinnig in der Verarbeitung. Also es hilft wahnsinnig, man hat eine Aufgabe. Also man denkt ja immer, der Bestatter soll alles machen, Hauptsache ich habe damit nichts zu tun. Aber auch in der Trauerpsychologie ist ganz wichtig, man tut die Leute mit einbeziehen, dass sie mithelfen können, ja.
Gibt es so Fälle, wenn ich kurz so reinhaue, also wo jemand das aktiv mitmacht und dann ich stelle mir das gerade vor, die Lieblingsmusik von dem oder der Verstorbenen reinmacht, ein Bierchen in der Hand ist, ja, weil er gerne ein Bierchen getrunken hat.
Ich habe jetzt gerade so gehabt, also ich ein Freund von mir, jetzt ein enger Freund, ist der Papa gestorben. Die haben mich das gefragt, ob sie das, die hatten sogar Angst, die haben mich erstmal gefragt, dürfen wir das selber machen? Sag ich, ja klar, dürft ihr das selber machen. Die haben es jetzt nicht bei uns in den Räumlichkeiten gemacht, die haben es bei sich daheim gemacht, aber genau so lief es ab. Also tatsächlich jetzt, ohne dass wir uns das abgesprochen haben. Die haben gesagt, haben uns Augustinerbierchen aufgemacht, ist der Lieblingsmusik, haben ihn dann rasiert, die Haare nochmal gewaschen, haben ihn sein Lieblingsoutfit angezogen und haben alles hergerichtet. Und meine Mitarbeiter haben dann im Endeffekt nur noch die Abholung gemacht. Aber das Wichtige war eigentlich für den Kunden, dass wir sie, die Dienstleistung hat eigentlich ganz woanders stattgefunden in dem Moment, weil wir es ihnen überhaupt gesagt haben. Also die hatten Angst, viele haben ja Angst, sie dürfen ihn nicht mehr anfassen oder es wäre giftig oder irgendwas.
Blödsinn, oder?
Völliger Schwachsinn. Also es geht überhaupt keine Gefahr aus, man hat jetzt irgendeine Krankheit, aber wenn jemand eine so schwere Krankheit hat, dann ist der davor schon auf irgendeiner Isolierstation wie Tropeninstitut, ja, also da kommst du gar nicht hin. Ja. Ein Thema ist zum Beispiel AIDS, ist immer die Frage, ist überhaupt nicht übertragbar. Also das ist immer so der Klassiker, auch in diesem Thema bei uns, ja, obwohl ja alle wissen, wie AIDS übertragbar ist, haben da auch dann Leute Angst plötzlich und sagen, nee, es ist überhaupt nicht übertragbar, es gibt keinen Grund. Ja. Und durch Corona hat sich da jetzt nochmal vieles verändert, dass die Leute erstmal überhaupt wussten, dass es überhaupt da Einstufungen gibt. Und man hat aber auch erkannt, dass Krankheiten, die gar nicht so gefährlich sind, wieder runtergenommen worden sind. Weil du musst dir vorstellen, während Corona hatten wir die Situation 21, es durfte sich keiner seinen Vater mehr sehen oder seine Mutter. Und auch hier...
Wie war denn das eigentlich? Also das ich glaube, ich habe das hier als extra Thema bei der ich glaube, ich würde das ganz gern parken, weil da habe ich nachher gerne nochmal rein.
Ja, gerne.
Weil ich kurz, gehen wir es kurz durch. Also diese psychologischen Aspekte, dieses Waschen. Haptische und Waschen, ne? Was gibt es noch?
ja ganz klar, wo man rein muss, in die Grube, ins Graben. Grab muss man also wirklich lernen. Man muss da das Grab ausheben, lernen wirklich.
Mit dem Bagger, oder?
Beides. Also ich habe beides gelernt. Wenn ich der Prüfer mag oder nicht mag oder der Lehrer, dann musst du beim Handgrab viel graben. Und wenn er dich mag, dann darfst du mir auf dem Bagger üben. Ja, also es ist tatsächlich, beides musst du können. Da geht es jetzt auch nicht drum, weil immer die Leute sagen, ja, so ein Loch ausheben ist doch gleich passiert. Ja, wenn es so einfach wäre, dann würde ich nicht ständig Leute in dem Bereich suchen, weil es ist überhaupt nicht einfach. Muss man sich ein bisschen vorstellen wie ein Bergbau, weil es muss alles verschalt werden. Und es geht eine wahnsinnige Gefahr aus. Also es kommt auch immer wieder auch in unserer Branche vor, dass Gräber in sich zusammenbrechen, wenn es nicht gescheit gemacht ist. Und dann bist du tot, weil dann so mehrere Tonnen Erddruck auf dir lasten. Dann auch der Grabstein, meinen die Leute, wird immer entfernt. Nein, der steht da oft. Also der muss auch gegengecheckt werden, sonst wirst du vom Grabstein erschlagen. Also es ist viel eigentlich in dieser Ausbildung über Sicherheit. Ja. Da geht es mehr um die Sicherheitsaspekte. Baggern, ja, musst du auch irgendwo erlernen. Aber da geht es viel um Techniken, die du lernst, ja, in dem Bereich. Und dann ganz klassisch ist auch so ein Modulbereich, wie gestalte ich das Ganze? Also ich sag mal, das hört sich jetzt blöd an, aber hier werden gerade auch schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen. Ich sehe uns immer so als Last Event Manager. Ja. es ist ja das letzte Event, ja, und ich will auch keine Trauerfeier. Ich hasse das Wort eigentlich immer, sage ich. Ich finde immer, wir machen eine Abschiedsfeier oder die letzte Feier für den Verstorbenen. Wir feiern ja sein Leben und nicht den Tod. Also freuen tut sich doch niemand, wenn jemand tot ist. Und da muss man auch eben lernen, wie gestalte ich das? Also da geht es von der optischen Geschichte an. Sage ich immer, sind wir ein kleiner Veranstaltungstechniker. Was für Technik kann ich einsetzen? Ob das Musik, Lautsprecher, Belichtung, Dekorationsgegenstände sind, bis zur Musikauswahl, Rücksprache, wenn kein Pfarrer ist, wer kann ich als Redner nehmen, wie ist der Ablauf, welche Location auch danach zum Essen. So banal das klingt, aber diese Punkte, das ist alles so, ich sag mal, das letzte Event, ja, und das muss man auch irgendwo lernen, ja. Also es ist nicht so, dass wir Veranstaltungstechnik lernen mussten, musst du auch in diesem Modul wirklich fit sein und es lernen, wie es funktioniert.
Kommt da auch ein bisschen BWL vor, aber dir war es jetzt wahrscheinlich.
Doch, BWL ist auch
ein, weil du es eh studiert hattest.
Genau, ich konnte mich befreien lassen. Ja. Ich habe zwar die Prüfung nochmal freiwillig mitgemacht, ja, weil es mich auch ein bisschen interessiert hat, aber BWL ist ein Modul davon auf jeden Fall, Unternehmer. Ja.
Jetzt muss ich fragen, bist du religiös?
Ich bin katholisch, habe tatsächlich aber durch diese ganzen, ja, Nachrichten auch lange in mich gekehrt, ob ich nicht aus der Kirche austrete. War auch schon fast kurz davor, muss ich sagen. Hatte dann aber eine Beerdigung natürlich, beruflich. Und ich kannte den Pfarrer eigentlich gut. Und wie der Zufall will, hat er mich danach gefragt, ob wir mal essen gehen. Das hat, wenn wir uns immer kennen, hat er gesagt, wollen wir nicht mal irgendwie zusammen mal Mittagessen gehen nach der Beerdigung. Und ich sage, das können wir jetzt mal machen, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Und dann sind wir um die Ecke beim Friedhof tatsächlich zum Italiener gegangen. Und dann haben wir eigentlich nur belanglos erstmal geredet so und war echt ganz offenes, nettes Gespräch. Und da habe ich ihm eben das erzählt, dass ich mit meiner, jetzt würde kein Beichtgespräch, das wäre zu hochtrabend, aber ich habe ihm schon gesagt, dass ich ein bisschen damit hadere und so. Und im Endeffekt hat der mich wahnsinnig wieder abgeholt, dass nicht alle in der Kirche so sind. Und muss sagen, er hat dann immer gesagt, wissen Sie, das Blöde ist, wenn man aus dem Verein ausgetreten ist, kann man nicht mehr mitreden. Und das hat viel bei mir bewirkt. Und ich habe auch 2 Kinder. Und die sind zwar nicht katholisch, die sind evangelisch wegen meiner Frau. Also die evangelisch ist, und haben uns für evangelisch geeinigt. Ich würde nicht sagen, dass ich überreligiös bin, aber ich habe einen Glauben, der mir auch hilft in sehr schwierigen Situationen. Aber ich bin nicht immer einverstanden, was die Kirche macht. Definitiv nicht. Ich sag's aber auch. Also ich bin.
Ja, du bist ja bekannt als meinungsstarker Mensch. Nochmal kurz ins Thema Bestattungsmodule. Feuerbestattung. Ist das auch ein Part of der Ausbildung
damals? Es gibt sogar eine eigene Ausbildung dafür, das ist der Kremationstechniker, um es genau zu sagen. Jetzt haben wir dann alle Ausbildungsberufe für uns bald durch. Ist aber auch ein Modul oder ist ein Thema, wie so ein Prozess überhaupt stattfindet. Wir haben ja natürlich in Deutschland durch unsere Geschichte immer ein Problem mit der Feuerbestattung. Es ist, weil alle Leute, wenn du sagst Feuerbestattung, haben gleich die Bilder im Kopf, okay, 1945, das ist gleichzusetzen. Also das ist wirklich ein Riesenthema immer noch.
Helf mir, ich kenn's nicht, ich bin nicht in dem Metier so unterwegs.
Ehrlich, also viele denken, dass tatsächlich Feuerbestattung vielleicht manchmal negativ behaftet ist mit der NS-Zeit bei uns.
Okay.
Dass man Verstorbene massenhaft verbrennt hat. Und das ist ein völliger Schwachsinn. Also das, aber es ist wirklich, es gibt noch viel ältere auch Leute, wobei man sagen muss, wir haben 70% heute Feuerbestattung in Deutschland. Also das Thema ist durch. Das war, habe ich immer das Gefühl, umso älter ich jetzt auch werde, umso länger ich im Geschäft bin, umso weniger ist das Thema. Aber es haben immer die Leute, weil ich sage jetzt mal ein Beispiel, warum, die Leute meinen immer, wir tun die Verstorbenen nicht einzeln einäschern. Also die kriegen irgendeine Asche von uns. Also es sagt nicht einer, sondern sagen viele, wo ich dann immer viel Aufklärungsarbeit betreibe. Wir fahren auch immer wieder ins Krematorium, laden Leute ein, die sagen, fahrt mal mit, schaut euch das an.
Wir brennen mal wieder welche.
Ja, aber es ist ja gut oft, dass man sagt, wir gehen mal dahin. Ja, weißt du, wir haben dann, wir machen das 2-3 Mal im Jahr. Das ist komplett ausgebucht und das sind jetzt nicht eine Rentner-Kaffeefahrt, wo du denkst, da kommen nur alte Leute. Da kommen junge Leute, die sich wahnsinnig für das Thema interessieren und sagen, ich will das mal hinter die Kulisse sehen, wie funktioniert das. Und deswegen ist es super wichtig, auch offen das zu kommunizieren, wie funktioniert das, bleibt der Verstorbene im Sarg, ja, der bleibt im Sarg, der wird einzeln eingeschaltet, das ist alles dokumentiert. Ich glaube, es gibt keinen Vorgang fast in Deutschland, der so eindeutig dokumentiert ist, wie der Feuerbestattungsprozess. Was erhält der Kunde? Da wird auch immer gefragt, ja, was ist da irgendeine Asche drin? Nein, das ist 99,3%, 0,7% Verunreinigung. Es ist ihr Mensch, ihr Verstorbener, ihr Freund, ihr Bekannter, ihre Mutter. Nein, das ist auch ein Thema dort und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man darüber offen redet. Mache ich vielleicht einen Spoiler, vielleicht wolltest du mich das fragen, aber ich werde immer gefragt, lieber Erde oder Feuer bestatten. Was mir selber lieber gefallen würde, ich würde fast heute Feuerbestattung sagen. Ich halte es für die hygienischere und saubere Bestattung und wird auch immer wieder ein bisschen zu Unrecht auch von der grünen Lobby ein bisschen immer so, das wäre nicht die umweltfreundliche Bestattung, aber es gibt eigentlich weltweit viele Studien dazu, dass es eigentlich eine sehr, sehr umweltfreundliche Bestattung ist, weil der Energieeinsatz ist sehr gering, weniger als man eigentlich denkt. Und der Vorteil danach in der Fläche und mit der Asche, weil die ja nicht ins Erdreich geht. Ja. Wenn du heute jemanden beerdigst, haben wir ein Problem an vielen Friedhöfen, dass das ins Grundwasser geht. Ja. Wir haben hier Glück in München, unser Wasser kommt frisch aus den Alpen. Wenn du aber irgendwo in Mitteldeutschland bist und dein Wasser aus dem Grundwasser, aus dem Brunnen kommt, dann nimmst du auch alles auf, was in der Region geht. Und durch seit den medizinischen Erfolgen, ja, also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, man hat eine Studie darüber gemacht, seit dem Einsatz der Antibabypille, diese weiblichen Hormone gehen ins Grundwasser. Und die kannst du auch nicht herausfiltern. Und deswegen ist das schon auch ein Thema. Und ich sehe das einfach als eine gute Alternative.
Also es spricht ja auch, ne, 70-30, glaube ich. Ich glaube, es hat auch was mit Kosten zu tun, oder? So ein bisschen?
Das ist immer lustig, das meinen die Leute. Tatsächlich muss man unterm Strich sagen, nein. Definitiv gleich nein. Weil letztendlich musst du ja den Prozess der Feuerbestattung sogar extra bezahlen. Den hast du ja in dem anderen Part nicht. Was oft günstiger ist, dass du nicht so ein großes Grab brauchst. Ich kann danach so ein kleines Grab kaufen. Ich kann es an einem Baum bestatten. Ich kann die Urne in der See bestatten. Das macht oft den Kostenfaktor aus, diese nachgelagerten Kosten. Für den akuten Fall, also dass ich jetzt heute die Abholung habe und morgen ist die Erdbestattung und beim anderen Weg gehe ich ins Krematorium, ist der Preis sogar eher in der Feuerbestattung teurer. Aber wie gesagt, die Folgekosten sind oft günstiger.
Was ist so, wo sagst du, eine ordentliche Beerdigung, wo liegt
ja,
die preislich?
Das ist immer ganz lustig. Ich vergleiche das immer, wenn du jetzt zum Autohändler reingehst, was kostet es denn? Dann klar, willst du jetzt den 1er BMW oder willst du den 7er BMW? Ja? Das ist immer schwer zu sagen. Also ich habe jetzt hier die Arme aufgebreitet für die es natürlich nicht sehen. Die Spannweite ist so hoch, dass man es nicht pauschal sagen kann. Aber wir sagen immer, die goldene Mitte ist für uns und das ist so deutschlandweit und so ein Richtwert, dass man schon mit 4.000 Euro mit allen Kosten rechnen muss. Es gibt zwar Lockangebote mit 990 Euro im Internet, wo wir dann immer dastehen und sagen, wie funktioniert es? Es funktioniert auch nicht, weil es kommen dann irgendwelche Gebühren Dritter und Vierter, die nicht draufstehen. Also eine Bestattung teilt sich in die Leistung, was wir als Unternehmern machen. was der Friedhof macht, das Krematorium und öffentliche Gebühren wie Krankenhaus, Standesamt, solche Gebühren. Also es sind so mehrere Bausteine. Und deswegen, ich sage immer, du gehst auch nicht ins Reisebüro rein und sagst, es kostet eine Reise, kriegst auch keine Antwort. Also musst schon sagen, willst du nach Ägypten, willst du nach Allgäu Urlaub machen oder wo auch immer.
Wie ist der Markt, in der Bestattungsmarkt erstmal in Deutschland aufgefiltert? Du hattest nämlich jetzt, wir hatten ja vorhin schon kurz, ne? Discount, dann gibt es Standard, dann gibt es Premium, wie das, was du anbietest oder ihr anbietet. Dann gibt es ja noch Highfly, aber ihr macht ja, glaube ich, viele Promis, da kommen wir nachher noch kurz dazu. aber wie ist der Markt? Wie muss man sich den vorstellen? Oder gibt es einen Vergleich, eine Vergleichsindustrie?
Wo
man
ja, es gibt nicht jetzt wirklich eine Kategorisierung, es gibt nicht wirklich den Begriff, wo du sagst, also ich würde es mal so unterteilen, es gibt diese gut geführten Premium, familiengeführten Unternehmen, das sind die, wo wirklich Wert legen auf Qualität, die auch sagen, uns geht es auch nicht um irgendwelche nur Nummern und Zahlen, sondern uns geht es um eine Qualität, um eine Leistung. Dann gibt es Filialisten, so Ketten, ja, die so irgendwo mittendrin sind, die sagen, wir wollen es überall anbieten, wir sind groß, wir sind überall. Die aber auch sagen, wir suchen schon den Kunden, der eine Beerdigung ordentlich will. Also ich meine jetzt gar nicht, dass die eine schlechtere Arbeit machen, aber die sehen halt eher mehr, ja, vielleicht nicht den individuellen Menschen ganz so im Fokus, würde ich es betonen. Und dann haben wir Discount-Bestatter, die jetzt aber nicht, man darf sich jetzt nicht im positiven Sinne vorstellen wie Aldi und Lidl, die ja eine gute Qualität abliefern, sondern es ist oft leider so, dass Discount-Bestattungen mit Qualitätsverlusten einhergehen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, haben wir betreut im Nachgang über den Verband. Da ist die Mutter über Wochen verschwunden gewesen. Die wussten nicht, wo sie ist. Das Bestattungshaus hat keine Auskunft mehr gegeben. Dann kam heraus, die ist also hier in München gestorben. Lag ja über 2 Wochen fast im Klinikum, 1,5 Wochen, bis sie geholt worden ist. Und dann ist sie irgendwo Richtung Dresden-Meißen gefahren worden, dort dann eingeäschert worden. Und weil angeblich irgendeine Zahlung nicht geleistet worden ist, haben sie die Urne nicht mehr herausgegeben, was gar nicht stimmt und was sie auch nicht dürfen. Und für die Familie war das schon ein Schock, wenn du nicht mehr weißt, wo deine Mutter ist und ob du sie jemals wieder kriegst und was passiert. Es gab auch keine Beratung, wie muss ich danach mit der Rente verfahren und. Also da sind dann auch vielleicht Schäden da, weil man Anspruch irgendwo nicht geltend gemacht hat bei der Versicherung. Also das sind viel so Discounter, kann man nicht sagen, das sind jetzt so hochwertigste Discounter, wie es jetzt immer, wenn man mich Discounter mittlerweile in Deutschland sagt, habe ich immer das Gefühl, man denkt immer nur Aldi und Lidl, gute Qualität und Preis, aber das ist eher nur der Preis im Fokus. Es ist auch ein bisschen unwürdig, auch teilweise mit großen Autos, x Verstorbene werden da geholt. Und dann gibt es so Online-Bestattungen, war jetzt ein Riesentrend die letzten Jahre, dass man wirklich die Bestattung nur noch online abwickelt. Da hat man aber, oder hat die Branche schnell gemerkt, kann man eigentlich sagen, dass sich das nicht so ganz bewahrheitet. Weil ich kann jetzt nicht in einem Callcenter in Berlin anrufen, dort eine Bestattung in Auftrag geben und die hier in München abwickeln lassen. Und das hat nicht so funktioniert. Jetzt hat dieser Bereich, hat sich dann doch normale Unternehmen dazugekauft, also stationäre Unternehmen. Und mischt das jetzt gerade. Also sie versuchen immer noch diese Online-Affinität, wo sie auch, muss man auch ehrlich anerkennen, weit voraus sind im Moment noch, finde ich. Also da könnten wir Bestatter noch mehr leisten, wo wir aber auch erkannt haben, wir müssen da mehr leisten. Und umgekehrt versuchen sie das Stationäre so ein bisschen jetzt zu mischen. Und da muss man mal schauen, ob das Erfolg hat. Im Moment so noch nicht ganz sicher, wo die Reise dahin geht.
Also wenn man diese psychologischen Faktoren nochmal rannimmt, ist, glaube ich, Online-Bestattung eh nochmal schwieriger, weil man wahrscheinlich nicht so gut kann, aber muss nicht. Aber es ist ein schöner Übergang, finde ich, zum Thema Corona und sich nicht mehr verabschieden können. Und das war ja, wie habt ihr die Zeit oder gerade du die Zeit auch wahrgenommen? Und waren es mehr Bestattung? Ja, das müsst ihr.
Ja, also da liegt immer die Wahrheit in der Mitte. Okay. Also ich finde immer, das wird ja mal diese ganzen Nachbegehungen immer ein bisschen, ja, falsch dargestellt. Also tatsächlich war es ja ganz schwierig, wenn auf der Todesbescheinigung Corona stand, heißt es ja nur, dass der Verstorbene in dem Moment, als er gestorben ist, Corona hat. Und auf der anderen Seite war der aber zum Beispiel krebserkrankt und wäre sowieso gestorben. Also da kann man wirklich sagen, das ist aber auch nicht absichtlich, um diese Zahlen hochzugehen, sondern man muss, das wurde auch mal falsch in den Medien dargestellt, man hat dann immer gesagt, das würde falsch erfasst, das stimmt nicht. Dieses Formular gibt es einfach nur so her. Ja, also du musst in dem Moment, wenn jemand, dann ist nicht mehr die erste Todesursache entscheidend, sondern wenn jemand an Corona stirbt, wird parallel noch gezählt Corona. Also man hätte im Nachgang nochmal differenzierter draufschauen müssen. So, das ist der eine Punkt zu den Zahlen. Es waren aber mehr los, weil ich denke, es hat viele erwischt, die vorerkrankt waren. Das ist also wirklich, aber ich glaube, und das kann man auch sagen, dafür ist es in den Jahren jetzt 23, 24 weniger wieder geworden. Also sprich, die wären vielleicht irgendwann später gestorben. Also ich glaube, das ist, gibt es keine Studie oder irgendwas dazu. Das sage ich und das sagt eigentlich auch jeder Kollege, der so ein bisschen mit dem Thema zu tun hatte. Ja, was haben wir mitgenommen? Wir haben echt mal festgestellt, Bestatter kommen gar in kein Rettungssystem vor. Das haben wir jetzt über die letzten 3 Jahre korrigieren können. Auch der Herr Steinmeier hat das mitbekommen, was da auch eine Last auf dem Bestatter lag, hat dann sogar ein extra uns eingeladen, das muss man echt sagen, das war so eine richtige Ehre, stellvertretend für uns gegen einen Kollege hin, dass das anerkannt worden ist, was in der Zeit geleistet worden ist. Ich nenne mal ein Beispiel, wir hatten keine Handschuhe mehr oder diese Bodybags. Bodybags sind diese, was man im Fernsehen immer so schön sieht, wie der
CSI
genau zu. Und aber die brauchst du und die gab's nicht mehr. Dann hatte ich hier irgendwann beim Gesundheitsamt angerufen, hat die gesagt, ja, wir sollen uns mal nicht so anstellen. Da habe ich gesagt, ja, Moment mal, wenn bei mir alle ausfallen und bei allen meinen Kollegen, fahren sie dann die Verstorbenen rum, dann bleiben die halt da liegen, wo sie sind und dann kriegen sie halt immer mehr Pandemie, ja, habe ich dann irgendwann gesagt. Die waren sehr uneinsichtig, aber im Landkreis habe ich ja auch noch eine Geschäftsstelle in Erding, das ist eigentlich unser Hauptsitz, auch auf dem Papier, würde ich jetzt sagen, da sind wir stationär, wobei ich jetzt viel in München arbeite. Und die waren sofort hilfsbereit. So. Und es gab aber keinen Notfallplan. Und das war also Schock 1. Das hatte uns gar keiner auf dem Schirm, obwohl wir, glaube ich, nach dem, wenn es passiert ist, das Wichtigste leisten müssen. Und das Zweite war, für die Familien war es eine Katastrophe. Die Familien sind wirklich alleingelassen worden mit ihrer Trauer. Nicht nur die im Altenheim, die über Monate hinweg ihre Familie nicht sehen durften, die durften sie nicht mal im Tod sehen. Ja, es war, also, wir hätten uns strafbar gemacht oder eine Ordnungswidrigkeit auf jeden Fall, wenn wir da die Familie an den Sarg gelassen hätten, obwohl jetzt im Nachgang herausgekommen ist, dass die Infektiosität gar nicht gegeben war in der Höhe, wie man es vermutet hat. Aber das ist natürlich rückblickend. Also ich muss sagen, natürlich zu dem Zeitpunkt wusste noch keiner, wie ist es. Und wir hatten dann auch Beerdigungen, wo nur 5 Leute da waren. Und jetzt hast du eine Familie mit 10 Leuten, also sagen wir mal 5 Kindern und 5 Enkelkindern. Ja, da mussten die Familie drum würfeln, wer auf die Beerdigung geht. Haben wir wirklich gehabt. Die haben gesagt, wir haben gewürfelt. Wir wussten nicht, wie wir sonst das machen sollen. Und das war echt eine scheiß Zeit, muss man echt sagen, für die Leute, auch für uns.
Was macht das mit der Trauer?
Schwierig. Also ich habe echt
Kunden. Also kannst du dann abschließen? Ich habe dich so verstanden, nicht. Dass das ja auch diese ist ja eine. Kommen wir nachher noch kurz hier zum Marketing, ne, in deinem Umfeld. Aber es geht ja immer auch um so eine gewisse, so verstehe ich das, eine Journey des Abschieds dann, ne, oder Abschied, ja. Last Dance nennen wir es so. Der ist ja dann gar nicht da.
Genau. Also ich hatte wirklich bei einem Freund, dass der Papa eigentlich noch quietschfidel nach Hause gekommen. Hat gesagt, ihm geht's nicht gut, war schon so um die 75, 78. Und er hat gesagt, ja, geht's schlechter. Und nach 3 Tagen hat er diesen Test gemacht, hatte Corona, es war ganz am Anfang. Und dann ist er in eine Klinik gekommen, hat da sogar mit dem Handy immer noch telefoniert, ja, mir geht's gut, die machen jetzt ein paar Behandlungen und ich komme schon raus. Eine Woche später rief der Arzt an, er wird sterben, aber sie können nicht kommen. Einen Tag später kam der Anruf, er ist jetzt gestorben. Und die haben bis heute nicht Abschied nehmen können, wo es ein echt enger Freund war. Wir haben dann auch versucht, mit Friedhöfen so Tricks und Möglichkeiten zu machen, aber letztendlich mussten wir uns da auch in die Gesetze geben. Wir haben dann versucht, mit hinter einer Glaswand und mit Schutzanzug, es war schon alles sehr, sehr schwierig. Und das hat in diesem konkreten Fall, die ich echt gut kenne, schon so ein Loch hinterlassen. Also die haben sich nie bis heute verabschiedet, sie sind jetzt nicht, dass es jetzt an ihnen jeden Tag nagt, aber wenn wir über das Thema reden, merke ich, dass da irgendwo eine Lücke ist, so nicht abgeschlossen, ja, wie wenn du so da fehlt noch was, ja.
Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
schwierig. Wir haben gerade über die Kirche geredet, dass ich glaube, trotz aller Gläubigkeit, dass ich nicht irgendwann wieder auferstehe. Ja. Ich glaube jetzt tatsächlich ganz aus wissenschaftlicher Sicht, ich habe nämlich letztes Mal einen coolen Artikel gehört, dass sich Energie ja immer in eine andere Energie umwandelt. Ich glaube, dass es tatsächlich hier nur eine irdische Hülle gibt und was dann mit unserem Geist, unserer Seele passiert, ich glaube, das können wir nicht begreifen. Oder schlecht ist es nichts. Aber ich möchte es gar nicht wissen, weil ich glaube, das Schlimme wäre, wenn wir es wüssten, dann würde die Menschheit völlig durchdrehen. Also ich glaube, wir stehen ja eh schon kurz vorm Durchdrehen, aber es würde es noch beschleunigen, wenn wir wüssten, was wirklich danach ist. Interessant fand ich gerade in einer Studie auch gehört, man weiß gar nicht, wann die letzte Zelle im Körper gestorben ist. Man hat immer gemeint, das Gehirn stirbt viel schneller ab und da hat man jetzt festgestellt, es lebt noch wesentlich länger weiter. Und deswegen, jein, ich kann es dir nicht sagen.
Was weißt du über das Sterben? Also den
gibt's da es bei gibt euch schon komische so Geschichten. Ja, es gibt schon komische Geschichten. Also ein Thema ist immer wieder mit dieser Uhr. Ja, das kommt ja auch immer wieder in so Stories vor, aber das stimmt wirklich. Kannst du eigentlich jeden Bestatter was fragen, dass ihm sowas schon mal passiert ist, dass die Uhren stehen bleiben. Und es sind also Quarzuhren oder keine Automatikuhren oder Aufziehuhren. Es sind einfach ganz normale Uhren mit Batteriebetrieb oder die einfach stehen bleiben, wo bis heute keiner weiß, warum. Und wirklich zum Todeszeitpunkt. Also da kann man jetzt sagen, jetzt der spinnt oder es hat jemand die Batterie rausgemacht. Nee, also das ist jedem schon fast in der Branche, wo du dem das erzählst, sagst, okay, sowas habe ich schon mal gespürt oder erlebt. Ich hatte es am eigenen Leib so ein bisschen gespürt, dass meine Mutter gestorben ist. Die ist jetzt fast 13 Jahre tot. Und es war nicht in der Situation, wo sie gestorben ist. Aber ein, zwei Nächte danach, kann ich dir schwören, wir saßen, waren daheim und bin in der Nacht aufgewacht und wirklich nicht geträumt oder irgend sowas, dass man sagt, man ist nochmal aufgewacht. Ich schwöre, meine Mutter saß da bei uns im Zimmer. Ich habe das gespürt. Und das würde ich auch bis heute sagen, es sind immer wieder Angehörige, man spürt irgendwas. Es ist eine Aura, die einem umgibt. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, vielleicht sind es sensible Reize, aber irgendwas passiert in diesem Raum, wenn jemand stirbt oder mit diesem Menschen. Und das glaube ich, an dem glaube ich ganz fest, dass irgendwas da passiert. Ich weiß nicht, ob es kirchlichen Hintergrund oder religiösen Hintergrund hat oder ob es nur ein wissenschaftlichen Hintergrund hat.
We don't know. Aber
irgendwann werden wir es wissen.
Beide. Irgendwann werden wir es beide wissen, das stimmt. Jetzt bist du ja in einer Branche, du bist ständig mit dem Tod umgeben. Wie heiterst du dich auf? Also nimmst du das mit? Ich möchte kurz, ich habe neulich, der war schon älter, es war irgendwie ein Bericht über einen Inder, der am Fluss die ganze Zeit die Leichen verbrennt, am heiligen Fluss dort. Der war schwer Alkoholiker, der war durch, ja, also der arme Mann. Wie ist das bei dir? Also nicht, dass du jetzt bist du Alkoholiker, die Frage
meinte ich nicht. Also es steht kein, es steht kein Alkohol vor mir, es ist nur Wodka, nein.
Nein, Spaß.
Nein, aber es ist tatsächlich, der Witz ist, Bestatter sind die geselligsten Menschen, glaube ich, überhaupt. Also Kollege von mir, der ist Karnevalsvorsitzender in Köln, ja, jahrzehntelang gewesen. Anderer Kollege ist da beim Dreigestirn dabei gewesen. Ich selber habe einen großen Freundeskreis, mit dem ich durchaus sehr, sehr feiere. Nee, man kriegt genau ein ganz anderes Bild. Also ich finde, es ist völlig lebensbejahend, wenn man Bestatter ist, weil man weiß, wie schnell es vorbei ist. Also tatsächlich genieße ich jede Minute mit meiner Familie, mit Freunden, feiere viel. Also ich kenne keinen Bestatter, der nicht gerne feiert. Ist genau das Gegenteil, weil wir wissen jeden Tag, wie schnell es vorbei sein kann. Und da reden wir wirklich über manchmal Millisekunden. Oder über Monate, über Stunden, über Tage. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz cool an dem Beruf, dass man da mehr schätzen kann, ja, mehr fühlen kann. Ja. Ich glaube, das ist auch, was mich da auch ein bisschen antreibt in dem Beruf, weil ich viele andere Perspektive habe. Ich überlege nicht, wann ich das im Alter mache. Ich überlege, kann ich es mir jetzt leisten, ohne dass ich im Alter völlig verarme. Ja. Wenn es mir so beide Punkte passen, dann mache ich es jetzt und schieb's nicht. Also und jetzt müssen wir noch nach Indien gehen, weil das will ich nicht ganz stehen lassen. Mein Vater war mal eingeladen von der Münchner Handwerkskammer und da kam eine indische Delegation. Mein Vater ist echt, der macht viel mit und ist auch immer ein Spaßvogel gewesen und kam voll sauer nach Hause, hat gesagt, die können, brauchen nie wieder Inder hier und was ist denn los? Die kamen und zwar so Mitte der Ende der 90er, ich weiß es nicht mal ganz genau. Und dann ist sie da ausgestiegen, die indische Delegation. Dann hat der Übersetzer gesagt, das ist der Chef der Handwerkskammer, das ist der Stellvertreter, der ist Bauunternehmer, der macht das. Und dann kamen die zu meinem Vater und dann sagten die, ja, ist auch Mitglied der Versammlung der Handwerkskammer, ist Bestattungsunternehmer. Dann schaute der Inder nochmal so, ob er es auch richtig übersetzt hat. Und dann sagte er das nochmal, dann ging er gleich einen Meter zurück, hat seine Hand weggezogen und ist weitergegangen. Man muss wissen, in der indischen Kastensystem ist der Inder nicht viel wert. Also der Bestatter, der in Indien da arbeitet, zählt zu einer der unteren Schichten. Und es gab dann noch eine zweite Begegnung, jetzt muss ich auch noch ausholen, das vergesse ich auch nicht. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob es Indien war, aber ich glaube, es war auch Indien. Für die Botschaft hat mein Vater mal einen Verstorbenen geholt, der musste dann schnell nach Indien. Und der hat auch nie mit ihm selber geredet, der Kunde. Der hat dann immer gesagt, sag ihm, es ist so und so, es ist gut. Mein Vater hat immer gesagt, warum redet der denn nicht mit mir? Und als es dann ums Zahlen ging, war mein Vater noch am alten Flughafen in Riem, hat immer mal zäh gestanden. Und dann hat ihm
kein Inder-Bashing.
Nein, also ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat er dann, das waren noch Dollar, das weiß ich, hat er mir erzählt, es war so currency-frei, ja, hat dann ihm das Geld hingeschmissen. Er hat es ihm nicht gegeben. Er hat es meinem Vater vor die Füße geschmissen. Und mein Vater hat echt gesagt, ey, ich war kurz im Überlegen, ob ich einfach hier die 2.000, 3.000 Dollar oder was auch immer das waren, liegen lasse und gehe. Aber das ist die Kultur. Also man muss sich halt mit diesen Kulturen auskennen. In vielen ist es das Höchste der Barmherzigkeit. Also in Japan gibt es einen tollen Film, mir fällt bloß gerade der Name nicht ein. Es ist eine ganz hohe Stufe. Also das ist so sehr... Es ist ein Teil wirklich der höchsten Ämter, die du in deinem Leben erreichen kannst, ja. Und so jede Kultur definiert das anders.
Das stimmt, ja. Gehen wir nochmal kurz zu diesem Leben, dass der Job eigentlich total lebensbejahend ist und total dieses Carpe Diem, ne? Also genieße oder nutze den Moment auslöst. Aber das bedeutet ja, ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, es sind drei Menschen gestorben oder und dann musst du die waschen und so weiter. Du bist ja in dem Moment, das macht doch irgendwas mit einem. Man stumpft doch da nicht ab, oder?
Also das natürlich ist ja nicht musst so, du dir ein bisschen ein Fell zulegen. Also ich glaube, das muss auch jeder Arzt, jeder, der mit Ausnahmesituationen am Menschen zu tun hat, muss sich ein Fell anlegen. Auch der Feuerwehrmann, der zum Einsatz hinkommt und es ist ein Unfall passiert. Der Polizist, der beim Amoklauf dabei ist. Sonst kannst du nicht deine Arbeit tun. Also wenn du da kein Fell kriegst oder das möchte ich nicht abstumpfen, das möchte ich wirklich unterscheiden. Abstumpfen heißt für mich, mach das nur noch. Nee, ich mache das immer noch gerne, aber ich lasse es an mich nicht ganz nah ran. Also was mich immer noch bis heute belastet, ist, wenn Kinder sterben. Ja, das ist ein Thema, da komme ich nicht abends pfeifend nach Hause und sage, ich habe einen tollen Tag gehabt. Das nimmt mich auch sehr mit.
Was machst du dann?
Ja, jeder würde sagen,
also eine Insel oder
was? Ja, da muss man viel innerhalb der Firma drüber reden. Was ich schon mache mit meiner Frau, viel über das Thema reden, aber wir haben selber zwei kleine Kinder, dann wirst du gerade so ansetzen und denkst dir, nee, lieber mal nicht. Jetzt, wo unsere Kinder älter sind, meine Frau auch so ein bisschen mehr meinen Beruf kennt über die Jahre hinweg, dann will sie schon wissen, will auch reden. Da muss man selbst auch viel mit sich im Reinen sein. Also es ist wichtig, dass wenn wir Leute auch irgendwo sich bewerben bei uns, wo wir auch, ich sag mal, keinen grundpsychologischen Check machen, aber wir müssen schon schauen, ob die Leute fähig sind in ihrem Beruf, also ob sie psychologisch einwandfrei sind. Also ich hatte mal einen Fall, wo die sich beworben hat. Und dann hatten wir die war echt gut im Bewerbungsgespräch und sagte, sie macht den Beruf gerne und es wird alles top. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehen Sie mit, dann haben wir einen ersten Fall, Sie schauen bitte mal ein bisschen zu, dass Sie so das wissen, wie das funktioniert. Und auf einmal fingen die das Heulen an. Dann habe ich mich erst entschuldigt für die Leute, aber ich sagte, sie tut mir leid, dann habe ich gesagt, geh halt mal kurz raus und so. Und dann haben wir halt festgestellt, sie kann das überhaupt nicht, weil sie hat gemeint, das geht ihr gar nicht so nah. Und dann kam plötzlich raus, der Vater ist ganz tragisch gestorben Und so kam auf einmal, also war ich der Psychologe, wo ich kein Psychologe bin, und sagte dann immer mehr so, hey, du hast irgendwas nicht verarbeitet. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema vorher. Also du musst schon fest im Leben stehen. Also du musst einfach wissen, da kommen auf dich Situationen zu, die können dich wirklich am Rand der Existenz bringen. Und auf der anderen Seite können sie dir auch viel geben, wenn das alles rum ist und dich einfach mal so ein Vater oder irgendjemand mal in den Arm nimmt und sagt, das war zwar, sie haben uns nicht geholfen, ja, ich kann die Trauer nicht nehmen, aber sie haben es uns wesentlich leichter gemacht. Dann ist es auch wieder, dass du fast heulen musst, ja. Also das und solange du diese Emotionen noch hast, stumpfst du nicht ab, aber du baust dir ein Fell auf.
Kriegt ihr, ist es ein medial aufgeblasenes Thema? Gibt es diese Grabschändung oder Satansrituale wirklich? Das ist, nee, ja gern dann so ein, wird dann einmal durch die Boulevardpresse wieder hochgezogen.
Was jetzt gerade großes Thema in München ist, tatsächlich hat auch der Stadtrat jetzt hier die Münchner Fraktion, die von der CSU einen Antrag gestellt hat, ist ein Riesenproblem ist gerade. Es wird tatsächlich viel gestohlen am Friedhof. Nicht, sag ich mal, Vandalismus, sondern das Eisen. Tatsächlich, wie es jetzt an den Eisenbahnen passiert, diese Kreuze werden gestohlen. Es werden oft auch Blumen gestohlen. Also man glaubt es gar nicht, aber das ist tatsächlich Daily Business. Die Leute haben also, viele denken, man hätte ja mehr Respekt vor diesem Thema. Überhaupt nicht. Also das passiert tatsächlich die letzten Jahre mehr. Ist eigentlich schade, weil letztendlich ist das für jemanden was ganz Wichtiges. Und war jetzt gerade in München ein Fall, da hatte das seit Jahrhunderten die Familienbesitzung, so ein Kreuz oder so. Zwei, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Und das ist jetzt weg. Und da geht es ja gar nicht um den Materialwert. Das hätte dem wahrscheinlich lieber bezahlt und er hätte sie wieder zurück. Aber das nimmt zu. Aber Satanismus und Vandalismus, das ist dann eher so Randnotiz und die Bild-Zeitung macht dann
Headliner
draus. Genau.
Ja. Wie funktioniert Marketing bei euch? Also ich nehme an, ihr macht jetzt nicht irgendwie, ihr braucht jetzt keine Leads einsammeln in dem Sinn über diverse Performance-Kanäle.
Also weiß ich nicht. Naja, doch, also es gibt zwei Wege. Hat sich sehr geändert. Wir sind oder auch heute noch, wir sind ja nicht der klassische Anbieter, wir haben ein Angebot. Und ich sage immer das schöne Beispiel, wenn der Mediamarkt heute sagt, 50% auf alles, dann wird keiner seine Oma packen aus dem Altersheim und sagen, jetzt fahren wir zum Karl, der hat heute 50%. heute wird's, heute ist der Tag der Tage. Nein. Was wir versuchen ist, in unserem Marketing eigentlich eine PR-Marketing zu machen. Also über die im Vorfeld den Leuten erstmal unseren Beruf näher bringen. Was machen wir? Und was machen wir anders? Warum sind wir besser? Ja. So, und früher war das klassisch natürlich irgendwelche Anzeigen, aber da sind wir schon lange weg. Wir versuchen es über Social Media, Instagram, Facebook, Videos, heute im Podcast bei dir. Einfach ein bisschen aus unserem Leben zu erzählen, wie der Alltag ausschaut. Und dann haben wir einen ganz zweiten, und mehr gibt's eigentlich nicht. Ja, man kann es eigentlich nur über so PR-Marketing-Maßnahmen machen. Und der zweite, und das ist im Moment für mich immer noch der wichtigste, ist Google Ads und Google Maps, also die Bewertungen, also die Rezessionen der Kunden. Das ist für uns der Hauptlead eigentlich auf unser Geschäft, vor allem bei uns hier, weil die Leute so zufrieden sind, dass sie eine Google-Rezession abgeben und oder auch jetzt nicht nur Google, also es gibt ja noch andere, aber speziell Google ist da für uns, auch bei jeder Umfrage, wir machen danach auch Kunden, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, ja, wir haben sie im Internet gefunden, auf der Page war so gute Bewertung, wir haben sie durchgelesen, ich bin auch echt stolz drauf, also wir haben keinen einzigen, ich kann dir jeden Kunden nennen, der hinter dieser Bewertung steht, auch wenn mal was nicht gut läuft, ist für uns gleich ein Indikator, wir können gegensteuern. Und das hat sehr die Branche, nicht nur mich, also die ganze Branche in den letzten Jahren sehr verändert. Und das sind eigentlich so, würde ich sagen, unsere zwei Hauptmarketinginstrumente und Leads. Ja, wir brauchen Leads. Aber am Schluss des Tages ist unser Geschäft sehr speziell, dass das auch viel über die Empfehlung kommt. Also,
Referral.
Also. Ja, wirklich. Also das ist immer noch, sage ich mal, auf Platz 1 bis 2. Ja, das variiert mal. Aber diese zwei, drei, und ich sage auch immer meinen Kunden, uns kostet es 10-mal mehr Geld, einen schlechten Kunden, wie auch immer, Der wird immer rum erzählen, dass er schlecht betreut worden ist. Ein guter Kunde wird nie erzählen, dass er gut betreut ist. Aber es kostet uns viel mehr Arbeit, das wieder wegzukriegen. Und besonders bei uns, mein Vater hat ja die Firma verkauft und wir haben eine Namensgleichheit. Also die Firma ist Trauhilfe Denk, wir ist eine Bestattung in Karl Albert Denk, haben wir so eine Art Fanbase, die dann immer sagen, ihr müsst zum Karl Albert Denk gehen, das war mein Bestatter. Also die legen da sehr viel Wert drauf, dass die Leute das kapieren. Und das macht uns nochmal so unique vielleicht in unserem Metier. Aber wir müssen schon sehr viel in PR-Marketing. Also das ist wirklich dieses Vorgelagerte, ohne dass wir wissen, ob es überhaupt jemanden interessiert.
Wie viele Bestatter kommen denn auf eine Leiche? Also jetzt, ich frage es einfach mal so.
Nein, das ist immer unterschiedlich. Also man kann sagen, zum Beispiel in Berlin ist ein hoher Anteil an Bestattern, wo die meisten aber gar keine Bestatter sind. Also die schauen von außen aus wie ich. Aber die haben dahinter nichts. Das ist immer, sage ich, wie Hollywood. Du denkst, boah, geile Fassade. Aber dahinter ist nichts, weil die lassen alle durch Fahrservices. Die haben kein Lager, die haben kein Personal. Wir nennen die immer salopp Kofferbestatter. Ja? Weil wenn ich doch zu dir gehe, dann denke ich auch, dass du dich alles um dich kümmerst. Ja? Und nicht, dass du dann 15 Subunternehmer hast, die das machen. Klar machen wir auch nicht alle hundertprozentige Dienstleistungen. Für unser Krematorium haben wir einen Partner. Aber wenn ich dir in die Hand gebe und du sagst, du bist Bestatter, dann möchtest du ja doch, dass du alles machst. So. Und so ist es bei uns auch. Und da ist ein hoher Wettbewerb. Hamburg, München ist so eine Ausnahme. Da kommen wir so auf einen Wettbewerb von 20 Unternehmen, was aber auch schon für eine Stadt mit einem 1,3 Millionen Einwohnern viel ist. Klar, wenn ich jetzt Architekt oder Rechtsanwalt aufschlag, ist es höher, aber da muss man jetzt auch sagen, der Bedarf an Architekten und Rechtsanwälten ist wahrscheinlich auch 10-mal höher. Es gibt, dass man mal eine Zahl vor sich hat, im Jahr sterben so zwischen 850 und 1 Million Menschen. Also 1% der Bevölkerung, kann man sagen, pauschal. Und da kommen nicht mehr. Also ich kann, also wie soll man das mal sagen, unser Case kann nicht größer werden. Wir können nicht
skalieren.
Genau, das, um den da zu bleiben. Aber wir können ja nur so viele Kunden betreuen, wie da sind. Und dahergehend ist es umso wichtiger, dass man im Vorfeld schon mit den Kunden Kontakt hat. Also was auch ein wahnsinniges Marketinginstrument ist für den Bestatter. Oder vielleicht sehen es viele auch gar nicht als Marketing, aber ich sehe es so, wir haben ja schon viele Kunden im Vorfeld. Also es kommen ja viele so zwischen 50 und grob 75, die Bestattung schon komplett bezahlt und geregelt haben bei uns. Also das ist unser zweites Hauptgeschäft eigentlich, kann man sagen, dass die Leute schon im Vorfeld bei uns um sich alles kümmern und regeln. Dann eine Sterbegeldversicherung oder ein Treuhandkonto abschließen. Das sind so eigentlich unser hauptgroßes Marketinginstrument, weil wenn ich den Kunden schon habe, muss ich das ja nicht mehr in der Zukunft bewerben. Und hat für viele Vorteile, die Angehörigen wissen, was ist los. Muss nicht überlegen, der Vater hat gesagt, er mag den Sarg, die Blumen, die Musik, den Sarg, die Urne, den Friedhof. Familie ist glücklich, weil die streiten sich manchmal um Sachen, die möchtest du gar nicht wissen. Auch als Bestatter nicht oder überhaupt nicht. Es ist bezahlt. Wir haben ein Riesenthema in Deutschland mit Altersarmut. Die Leute gehen mit einer hohen Lohngehalt in die Rente, kriegen aber eine kleine Rente, haben nicht abgesichert, sind plötzlich im Pflegefall, ist es nichts mehr da. Auch kein Geld mehr für die Bestattung. Dann hast du zwei Kinder, die vielleicht einen guten Job haben, aber ein Haus abbezahlen müssen, Auto abbezahlen müssen. Und deswegen ist das immer beliebter geworden und weil die Leute mittlerweile sagen, ich möchte schon selber bestimmen, wie ich möchte nicht, wie meine Kinder das wollen. So, es kommt auch, oder?
Kommt vor, ja.
Aber nicht nur Kinder, also ja. Können ja auch irgendwie nähere oder andere Verwandte sein.
Wenn wir jetzt von dem klassischen, haben wir jetzt ja durch, ne, sage ich so mal, wie so ein Bestattungsunternehmen klassisch funktioniert. Wo geht's denn hin? Aus deiner Sicht zukünftig. Ne? Du bist ja selber auch jetzt, ich glaube, du hast jetzt ein Startup noch ja, hochgezogen.
Genau. Genau, also ich habe mit Kollegen zusammen Clever One heißt die Firma gegründet. Ist ein Startup für die Digitalisierung der Bestattungsunternehmen. Weil wir selbst festgestellt haben, also meine alte Branchensoftware, da musst du dir vorstellen, du machst Windows 95 auf. Ja. Das habe ich noch vor 2 Jahren aufgemacht und habe ich gemerkt, nee, so kann es nicht weitergehen. Und auch die Bestattung braucht Digitalisierung. Also und daraufhin habe ich gesagt, wir schauen mal, wer am Markt das kann, haben mit allen gesprochen, keiner konnte, keiner wollte. dann haben meine Freundin und ich gesagt, gut, wenn ihr es nicht macht, dann machen wir es selber. Und jetzt haben wir vor knapp 4 Jahren Clever One gegründet, sind seit einem Jahr mit der Software auf dem Markt, sind die erste überhaupt cloud-basierte Bestattungssoftware, mit die alle Funktionen abdeckt, weil was sind Funktionen? Man muss ja nicht nur diese Unternehmensführung da drin machen, sondern es geht ja auch die Kunden viel mehr einzubinden. Also wir wollen, dass in Zukunft die Trauernden alle Informationen in ihrem Smartphone haben. Da geht es schon darum, vielleicht kann ich online allen Einladungen schicken, kann ich online Blumen bestellen, kann ich den Kontakt mit dem Bestatter halten, einfach so im Austausch. Ich sag mal, wenn du heute in ein gutes Hotel gehst, dann kriegst du ja gleich so eine WhatsApp, willkommen bei uns, wenn ein Problem ist, schreiben Sie mir. Also wir sehen nicht mehr als ein Top-Service und die Leute wollen heute nicht mehr bei uns auch reingehen. Ja? Also wir können den Kunden Musik schicken online, die können sich die Musik auswählen, die müssen nicht bei uns in der Firma sitzen und stundenlang irgendwelche Kataloge und Musik mit uns anhören, wo sie sagen, hey,
ist es so?
Ist es so, ja, also es war bisher so, sagen wir mal so, also wo ich angefangen habe, also nicht nur bbei uns, sondern musst du dir vorstellen, der Bestatter hatte 8 Ordner und lief dann da rum, ja, mit Blumen, mit Zeitungsanzeigen und jetzt mit unserer Digitalisierung sparen wir uns als Unternehmen 70% der Zeit ein, weil alles viel schneller geht. Und dann habe ich noch einen Vorteil, unsere Kunden können viel mehr mitentscheiden. Also ich muss nicht immer ihnen klassischen Korrekturabzug schicken, sondern die können mit in der Software mitarbeiten, ja, wenn sie wollen. Und der Weg geht auch bei uns in die Digitalisierung, weil wir natürlich auf ein Zeitalter hinsteuern. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben immer einen höheren Anforderungen unserer Kunden. Und dann habe ich irgendwann erkannt, das schaffen wir nicht. Und ja, so ist jetzt der Weg für uns erstmal. Und für uns ist nebenbei spannend. Noch ein Hauptjob geworden, sagt man.
Super spannend. Sag mal, Stichwort, ich hatte das, ich glaube, es war auch aus Asien oder Japan, aber schlägt sich ja hier auch durch, ne, dass man so Hologramme letztendlich jetzt auch erstellen kann von seinen Verstorbenen. Kommt es bei euch schon an? Macht ihr da was? Geht es in, wie schaust du auch drauf?
Ja, ich bin noch Vorstand der Stiftung Deutsche Bestattungskultur. Wir sind so der größte Stiftung in Deutschland, die sich mit dem Thema Trauern, Bestattung auseinandersetzt. Und wir haben letztes Jahr oder vor 2 Jahren, bin ich mir jetzt ganz sicher, was die Zukunft, wie du es gerade selber sagst, wo geht's hin? Und dann haben wir ein Thema näher beleuchtet und es ist echt spannend jetzt gerade mit der KI im Zusammenhang, dass du nicht dieses Hologramm, das finde ich gar nicht, kenne ich auch, aber es ist gar nicht so spannend, dass diese KI, dass du sozusagen mit Videos, Texten eine KI fütterst, so von deinem Verstorbenen. Und die KI wird nicht eine künstliche Intelligenz, sondern sie ist dann der Verstorbene. Und dann ist die virtuell auf dem Bildschirm. Du kannst mit dem nicht unterhalten in der Stimme, wie dein Verstorbener ist, mit dem Gesicht des Verstorbenen und vielleicht zukünftig auch das Hologramm, weil du es gerade so gesagt hast. Es ist echt spooky. Also ich musste echt sagen, also ich habe das gesehen, da gibt es ein Video dazu, so die ersten Versuche von diesem Projekt. Das wird auch weiterverfolgt, hat auch eine mega Resonanz schon. Da war eine Mutter, die, ich glaube aus Japan oder China, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die ihr Kind verloren hat. Und die sie jetzt täglich da unterhält. Und das ist total eigentlich schlecht, weil die Frau eben genau ihren Trauerprozess nicht läuft. Sie bleibt irgendwo stehen, in diesem nicht wahrhaben wollen und nicht begreifen wollen und macht immer noch, denkt, ihre Tochter lebt. Und das macht mir Angst, ehrlich gesagt. Also ich wirklich, es macht mir das erste Mal Angst. Was ich hingegen schön finde, ist, wenn man vielleicht die Erinnerungen digital erhalten kann, Videoaufnahmen, Bilder und das andere Leute abrufen können. Ja, weil schau mal, wie viele Bilder hast du auf deinem Handy, wenn du raufschaust? Ich habe es letztes Mal geschaut wieder, ich glaube über 20.000 mittlerweile. Wer soll sich das mal anschauen? Ja, aber vielleicht wollen es die Nachfahren und dann können sie es. Ja? Und das finde ich viel interessanter. Es ist ja, wir sind das Erste, glaube ich, es war jetzt auch mit diesem Krieg, dass das erste Mal alles dokumentiert wird. Ja, es gab ja noch nicht so viele Video und alles ist dokumentiert. Ja, weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, aber da haben die letztes Mal erst gebracht. Das war das erste Mal überhaupt, dass jemand so viel dokumentieren und aufnehmen kann. Ja, und das muss uns alles, in der Ukraine war es jetzt, glaube ich, genau, da hat man gesagt, dass das erste Mal so ist, dass man über jedes Handy hat eine Kamera. Also es ist ja nicht nur eine Bildaufnahme, du hast jetzt Tausende. Und ich glaube, das wird auch in der Branche über dieses Erinnern, dieses Hologramm, dieses Erinnern wird sich verändern. Ob es immer gut ist? Fragezeichen, großes Fragezeichen. Also.
Klar, werden ist natürlich.
Ja, meine Assistentin also war jetzt bei ABBA da mit diesem Hologramm
genau, in London. Ich meine,
die fand es super. Ja. Aber sie hat schon gesagt, das ist schon cool, du zahlst 300 Euro dafür, dass du dann eigentlich, oder ich weiß nicht, was sie bezahlt hat, dass du dann Hologramm schaust. Vielleicht sagt dann irgendwann Taylor Swift, sie fliegt gar nicht mehr rum, sondern geh in die Olympiahalle, schau dir das Hologramm an. Also.
Ja gut, die hat jetzt, glaube ich, ja gerade 15 Konzerte hintereinander verkauft oder 10. Wird das schon gelebt, dieser QR-Code auf dem Grabstein, wo genau das passiert?
Mhm. Er wird gelebt, habe ich erst gestern jemandem erzählt, der wusste das gar nicht, der ist gleich zu seinem Steinmetz gelaufen. Also wir bieten es zwar auch an, aber wir haben einen Partner, der das speziell macht, ist da gleich hingelaufen, weil der fand das super, weil ich habe gesagt, ich finde das nämlich für meine Kinder, wir haben jetzt ein Familiengrab, da liegen seit 1870 die Leute drin, die Hälfte kenne ich gar nicht. Und es wäre ja schon cool allein, wenn man einen QR-Code hingehen könnte und jemand hätte, also mein Vater hätte es bestimmt noch vieles gewusst, geschrieben, das ist der und der, der hat das gemacht, 2-3 Fotos. Was aber alle sagen, und das ist ja überhaupt eine Problematik mit dieser Speichergeschichte, was ist denn in 10 Jahren? Gibt es überhaupt noch das Medium QR-Code? Oder gibt es noch überhaupt eine Homepage? Gibt es vielleicht schon wieder was anderes? Die Frage ist nur, das hast du in Stein gemeißelt, ja? Kann man das noch in 10 Jahren auslesen mit den jetzigen gängigen Methoden? Das ist das Entscheidende, finde ich, bei der Geschichte. Aber es ist wahnsinnig nachgefragt. Kommt immer mehr. Ich hatte es jetzt auch gelesen, dass jemand auf seiner Beerdigung, war jetzt ein prominenter Schauspieler hier in München, das haben ja viele wahrscheinlich auch gelesen in der Bild-Zeitung, dass er anscheinend seine Rede aufgenommen hat, also davor oder so einen Text gelesen hat aus einer seiner Filme. Und das fand ich schon spannend. Also das kann auch ein bisschen komisch rüberkommen, wenn du auf deiner eigenen Beerdigung, auf der anderen Seite kannst du aber allen auch nochmal sagen, was dir wichtig war. So wie du mich jetzt gefragt hast, hey Karl, was waren deine Werte? So kannst du denen nochmal allen sagen, hey, ich habe euch alle gemocht, das war eine schöne Zeit. Vielleicht hilft es auch der Familien, außer klar, du sagst, nee, ich bin froh, dass ich weg bin. Aber sonst könntest du auch irgendwo auch den Leuten helfen mit sowas. Also
ja, ist echt eine Frage, wie es auf den Trauerprozess, glaube ich, wirkt. Ne? Also ob du, wir hatten das auch schon mal vor 2-3 Jahren diskutiert in einem Startup, ob man diese Last Message.
Ja.
Und jetzt mit den Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, kannst du es natürlich extrem gut zusammenfriemeln. Aber das muss natürlich sehr gut vorbesprochen sein. Und wir reden natürlich schon auch über Ablebende, die gar nicht mehr so in der Lage, ja, Pflegefälle und so weiter sind. Also ist so ein gonna see, sage ich immer. Ich weiß es auch nicht, ob's ich jetzt das erste Mal, wo denke ich gerade auch wieder selber über mein wie möchte ich ableben und so. Ich glaube, ich finde es schade in Deutschland, dass man zum Beispiel seine Asche oder die Asche dann von einem Verstorbenen nicht mitnehmen kann.
Das ist richtig. Deutschland ist ganz schlimm.
Im Vergleich zu den USA. Ich meine, das ist vielleicht was für euch, du als Verbandspräsident auch. Ich weiß nicht, ob ihr da einen Einfluss habt.
Wir würden es gerne ändern, aber Deutschland wird von der Politik regiert.
Aber warum? Warum? Was ist das Problem?
Keine Ahnung. Also ich kann es ja nicht mehr sagen. Du sitzt mit Politikern in einer Runde und sagst, das ist völlig überholt. Also Holland darfst du, Schweiz darfst du, Spanien darfst du es, in Italien eingeschränkt darfst du es, Frankreich, England sowieso, gut, ist jetzt nicht mehr EU, aber wenn du dann in so einem Gremium sitzt, denen sagst, die Leute möchten das, dann sagen die, nee, das ist pietätlos, das ist Angst, das ist, es gibt keinen Grund, es gibt keinen Grund.
Es ist dann
Grund.
Mehr CDU, mehr SPD, mehr Grüne, mehr.
Nein, der Witz ist, man denkt oft, vielleicht die Konservativen wären die Schlimmeren. Nee, da gibt's eher, also das lass mal die Parteikouleur weg, ja. Alle gleich schlimm. Also da kann ich nicht mehr bei einem sagen, ja, da gibt's dann schon welche, die sind offener, ja. Gibt auch welche, die sind nicht offen. Nur unterm Strich sagt jeder, wir tasten das nicht an. Warum? Mein Vater hat es auch immer gesagt und zu Recht. Den Spruch übernehme ich heute noch. Wenn du heute in der Politik ein Schwimmbad baust, dann kriegst du Wähler. Wenn du heute einen neuen Friedhof baust, sind die alle da drinnen, die wählen nicht mehr. Das Thema Bestattung ist in der Priorität, wenn wir mit dem Verband sprechen, mit dem Landtag, es ist ja, muss man mal sagen, Bestattungsgesetze sind keine Bundesgesetze, es sind Landesgesetze. Das liegt an der ganzen Föderalismus, den wir haben, ist auch völlig verrückt. Wir haben viel zu viele Bestattungsgesetze. Also in Baden-Württemberg, in Hessen, in Rheinland-Pfalz steht was ganz anderes drin. Im Tenor ähnlich, aber anders. Und wenn du mit denen dann redest, dann was auch ein Unternehmer sein schwierig macht noch, by the way, die kommen mit Gründen, wo du dir an den Kopf langst, wo du sagst, hey, ich habe jeden Tag mit den Kunden zu tun, das sind deine Wähler, das sind deine Bürger, die wollen es gar nicht und du erzählst mir, es wäre anders. Und das stört mich wahnsinnig, weil das zum Beispiel wurde ein riesen Handstand gemacht, dass man in Deutschland jetzt im Tuch bestatten kann, dass die Muslime, was ich ja an sich gut finde, also das gleich mal vorweg, aber das wurde wahnsinnig hochgezwungen und es gab aber zum Beispiel dieses Beispiel mit der Urne, wie du gesagt hast, was viel mehr die Leute bewegt, das wurde aber nicht gemacht, ja. Und jetzt haben wir die Tuchbestattung, dann haben wir letztes Mal gefragt, ja, um wie viel Nutzen ist jetzt? Fast keiner, weil sogar die Muslime teilweise sich im Sarg bestatten lassen, weil sich die unsere Kultur hier angepasst haben. Ja. Also ich glaube, man muss erstmal mit den Leuten reden, wo ist der Bedarf da und nicht nur irgendwie immer sagen, das wäre gut und den anderen hört man nicht. Ja. Also es war ein Riesenthema, wo wir dann gesagt haben, aber könntet ihr nicht, wenn ihr jetzt auch mal das öffnet, auch mal dieses Thema öffnen? Nee, das ist nicht Bedarf da. Und da sieht man dann schon, das wird halt groß nach außen hin politisch verkauft, wo aber der Bedarf gar nicht da war. Und das andere, wo der Bedarf da ist, ist aber politisch nicht interessant, wird nicht verkauft. Und das finde ich halt dann frustrierend, wenn man Unternehmer ist oder wirklich jeden Tag mit den Menschen zu tun hat, dass das nicht gehört wird.
Wie schaust du allgemein auf die Politik?
Ja, wir sind halt völlig überreguliert. Auch das Sterben ist völlig überreguliert, ja. Und Unternehmer sein ist überreguliert. Also ich habe wieder gelesen, wir haben so einen Rückgang an Selbstständigen wie noch nie, ja, dass jemand sich heute ein Unternehmen gründet. Ich glaube seit 20 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich fühle mich selber da mittlerweile die Frage, würde ich heute mich nochmal selbstständig machen? Und das ist schlimm, weil ich lebe des Unternehmers sein. Und wenn du dann noch auf das Thema Tod schaust, alles ist reguliert, ohne Grund und ohne Not. Und das macht keinen Spaß einfach. Ja, das ist politisch das Versagen da, ja. Digitalisierung ist so ein Thema. Ja. Ich war in so einer ERFA-Gruppe für den Verband, für ein Pilotprojekt, dass man digital den Sterbefall beim Standesamt anmelden kann. Ja. Und dann sind wir in dieser Pilotgruppe, die, ich glaube, bestimmt weit über 50.000 bis 100.000 Euro gekostet hat. Und dann am Schluss, um es kurz zu machen, konnten die nur ein PDF drucken und haben gesagt, das ist die Revolution. Dann sage ich, ja, das macht man doch schon seit 10 Jahren. Ja, das können Sie jetzt ausdrucken, dann können Sie es unterschreiben, also nicht digital, sondern ich muss es ausdrucken, unterschreiben und wieder hochladen. In dem Moment, das war so eine Videokonferenz, glaube ich, sind 50 Bildschirme schwarz geworden und waren weg, weil keiner mehr verstanden hat, um was es geht. Und das ist, glaube ich, gerade wirklich ein Problem, dass wir, auch Datenschutz ist ein Riesenthema, auch in unserer Branche viele Daten nicht mehr geteilt werden können, die überhaupt nicht zum Nachteil des Kunden sind, sondern nur im Sinn des Kunden. Also wir verkaufen nicht an irgendwelche Marketingfirmen, sondern du musst Informationen weitergeben, um einfach Praktikabilität im Alltag zu schaffen und dann wird gesagt, das kann ich nicht weitergeben, ja, oder teile ich nicht mehr mit Ihnen. Ja. Ein Beispiel ist, man hat früher im Krankenhaus angerufen und gesagt, Sie, bei uns sitzt die Familie Huber, bei Ihnen ist der Papa verstorben, der Martin Huber, können Sie mal nachschauen, was mit dem ist. Und dann hat die gesagt, ja, natürlich, er denkt, Sie können schon kommen, die Papiere sind fertig. Mehr hat die Frau auch nicht gesagt. Ich rufe doch nicht im Krankenhaus an und frage ständig nach. Es geht alles nicht mehr. Müssen wir heute, teilweise können wir auch, ganz lustig, wir arbeiten auch für eine öffentliche Behörde, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, wir kriegen da keine E-Mail mehr, wir kriegen jetzt wieder einen Fax.
Wieder,
ja, nachdem die Datenschutz da war, ging es nicht mehr als E-Mail. Wir kriegen jetzt einen Fax, und wie wir dann auch gesagt, wir können einen E-Mail-Server, Code-Sharing, alles machen. Nee, ist nicht möglich, Sie dürfen es uns nur noch per Fax schicken, obwohl, und das ist auch witzig oder interessant, der Verstorbene nicht im klassischen Sinne unter die DSGVO fällt. Also es endet mit dem Tod, diese Datenschutzgrundverordnung. Aber naja, das ist halt wirklich frustrierend, mehr kann man nicht sagen. Also das ist, ich finde, ein allgemeines politisches Versagen, dass die Leute nicht, und das ist mir wirklich egal, welcher Spieler er ist, von welcher Partei, dass er nicht mehr hört, was wirklich der Mittelstand, auch die Nöte meiner Mitarbeiter, ja, die sind hier in München, dadurch, dass wir auch Betriebswohnungen haben, können wir das irgendwo abfedern. Aber im Endeffekt, wie soll hier ein normale Angestellte in München noch leben können. Das ist für mich ein Riesenproblem. Ich kriege keine Leute. Ich hatte eine Top-Bewerbung, 3 Top-Bewerbungen. Dann haben alle gesagt, ja, Herr Denk, Sie zahlen ja gar nicht mehr. Sag ich, ja, ich kann ja nicht schon mehr zahlen, als wir zahlen. Und da habe ich mir eine Wohnung angeschaut und dann habe ich mir noch gesehen, wie ich da hinkomme. Und dann kann ich ja mit meinem Auto nirgends parken. Ist woanders hingegangen, nach Leipzig oder was weiß ich wohin.
Was hältst du von diesem Thema Waldbestattung?
Super, das ist ein hochinteressantes Thema. Nachfrage ist immens. Also eine unserer meistbesuchten Ratgeber und Homepages. Also
wie läuft es? Du kaufst ein Waldstück und bestattest
das? Ja, das ist ganz interessant. Ein Kollege von mir hat in Bayern den ersten privaten Partnership, Private Partnership, wie man so schön sagt, das Gedenkwald nennt sich die Firma, gemacht mit in Bayern. Wie muss man sich das vorstellen? Ein Friedhof kann in Deutschland, ist auch wieder nur in Deutschland so, der muss öffentlich sein. Also es ist so, die Kirche kann, die Gemeinde kann. Du und ich können es nicht. So, und dann hat man aber irgendwann gesagt, dieser Bestatter könnte das eigentlich gut machen. Und der holt sich dann meistens einen Partner ins Boot. Also die Kirche in manchen Fällen oder die Gemeinde. Und die Gemeinde gibt sozusagen die Rahmenbedingungen vor. Auf dem Papier gehört es auch weiterhin der Gemeinde oder der Kirche. Betreiben tut es aber der Bestatter. Und das hat es erstmal möglich gemacht, überhaupt so einen Naturfriedhof zu gründen oder zu machen, weil die Gemeinden hatten überhaupt kein Interesse dran. Das haben die gar nicht, hat sie gar nicht interessiert, so eine Idee. Und der Witz ist dadurch, dass die Privaten natürlich vieles dann auch in der Regel besser machen. Ich will jetzt nicht sagen immer, aber oft besser machen. Ist da auch eine mega Nachfrage gleich da gewesen. Weil man hat dann neue Bestattungsformen. Man hat dann gesagt, ob man die Urne nicht nur am Baum bestattet, sondern vielleicht neben so einem kleinen Fluss, neben so einem See, dann hat man es sehr individuell gestaltet, sehr persönlich. Es wird, die haben eine Halle, die geheizt ist. Es wird, man kann da relativ fast 24 Stunden hin. Es ist halt alles schick, schön gepflegt, es ist nett. Und dadurch ist da eine hohe Nachfrage da. Und die Naturverbundenheit hat durch die letzten Jahre ja immens zugenommen. Und die Leute wollen nicht mehr nur einen Grabstein, ein Grab haben. Die Familie lebt in New York, die lebt in Hamburg, die lebt in wo immer, ist egal. Und so ein Baum im Wald ist halt pflegeleicht. Ich muss nichts machen, ich kann es da beisetzen. Man muss aber auch im Klaren sein, weil es immer so als grüne Bestattung gesehen wird. Ich vernichte halt auch Wald, weil in dem Bereich ist keine Natur mehr im klassischen Sinn. Aber ich finde es super, wir haben jetzt innerhalb hier in München Umgebung plötzlich innerhalb 4 neue Friedhöfe bekommen zu dem Thema. Wir selber betreiben noch keinen. Wir sind aber da tatsächlich in einem weiteren Stadium. Wir müssen das selber überlegen, das selber zu machen, weil es einfach so nachgefragt ist. Also setzt aber immer die Feuerbestattung voraus. Erdbestattung geht nicht. Geht in Amerika, England, aber bei uns nicht.
Weil der Politiker das besser
weiß. Genau, du hast es wieder gesagt.
Was bist du für eine Führungskraft? Bist du so ein Peitscher? Also du hast ja vorhin auch kurz gesagt, ne, Dinge können auch schief gehen. Du bist aber natürlich, es ist ja auch eine echte Druckveranstaltung, ein Event, ne? Ihr könnt es nicht wiederholen, ja?
Also ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich während dieser ganzen Phase unausstehlich. Also wenn wir eine größere Beerdigung dürfen und ich die leite, dann bin ich wahrscheinlich echt, ich bin schon ein Korinthenkacker, um es auf Deutsch zu sagen, weil ich will, dass es perfekt läuft. Der Witz ist, meine Mitarbeiter sagen danach, okay, ich bin in der Zeit unausstehlich, aber ich gehe auch danach hin und sage, hey, sorry, das kann ich. Also ich kann wirklich selber über mich lachen im Nachgang und sagen, hey, aber was sie auch alle im Nachgang sagen können, ist, es klappt auch perfekt bei uns. Also ich bin ein Schleifer, sage ich immer, aber jeder weiß auch, was er bei mir lernt und was er dann auch an mir hat. Und ich stehe auch immer zu meinem Wort. Ich glaube, das ist aus Führungskraft wirklich wichtig. Das habe ich auch eingangs gesagt, ist mir wichtig. Aber ich bin schon in gewissen Phasen ein Schleifer. Ich brauche wirklich Präzision, Genauigkeit. Und es muss dann auch so sein, wie ich sage. Also ich bin dann wirklich so, wenn ich sage, das muss so sein, dann möchte ich auch keine Abweichung haben. Nicht, weil ich dem Mitarbeiter nicht vertraue, sondern ich weiß, warum es so ist. Und das ist dann meine Perspektive und die muss umgesetzt werden. Hingegen, was ich total kann, das können viele Bestatter gar nicht, loslassen. Ne? Ich sag meinem Mitarbeiter, du machst es und du machst es. Es interessiert mich nicht mehr, ich möchte das Ergebnis sehen. Und das sind viele gar nicht gewöhnt in unserer Branche, weil vieles ist so, sehr fixiert auf den Chef, fokussiert, ja, so ganz klassisch. Und die fahren da nicht in Urlaub, weil wenn sie in Urlaub fahren, könnten die Mitarbeiter Fehler machen. Und ich fahre gerne in Urlaub, bin lange weg und ich habe immer Kontakt mit meinen Mitarbeitern. Die können mich immer anrufen, wenn es ein Problem gibt. Aber die sollen mich auch nur anrufen, wenn es ein Problem ist. Die können Probleme selber lösen. Und ich finde, das Wort ist schon ein Unterschied, ob ich sage, ich habe Angestellte oder ich bin Mitarbeiter. Und ich sehe es als Mitarbeitende, die arbeiten mit mir zusammen. Und ich gebe wahnsinnig viel ab. Also ich bin nicht der klassische Patriarch. Nur ich möchte in der Zeit, wo ich was Bestimmtes mache, mit denen auch wirklich 100%ige Konzentration haben. Weil wir einfach wirklich, du hast schon gesagt, viel Prominenz, die ganze Welt schaut auf uns, Video-Live-Aufnahmen im Fernsehen, da darf keine Sekunde was schieflaufen. Ja? Weil dann weiß ich, selbst wenn nirgends bei uns der Name manchmal sichtbar ist, ja, wir arbeiten ja immer im Verborgenen ein bisschen, jeder weiß, wer es gemacht hat. Und die Auftraggeber sind oft Leute, die uns wieder beauftragen, weil sie jetzt nicht immer Todesfälle haben, aber sie uns empfehlen, das sind ähnliche Leute, es ist ähnliche Konstellation, es ist. Und deswegen muss es wirklich auf den Millimeter genau funktionieren.
Also du hast ja gerade gesagt, ne, du machst viele Promi-Beerdigungen und ja, da soll ja auch und häufig, ne, wenn es jetzt nicht öffentlich eingeladen wird, so sagen, muss das sehr, sehr diskret und tipptopp ablaufen. Wie schafft ihr diese Diskretion? Auch jetzt, ja, ich meine, die Boulevardpresse, Social Media, es wird Gerüchte. Wie funktioniert das?
Also erstmal muss man da auch wieder ein dickes Fell haben. Seine Mitarbeiter gut zahlen, dass sie gar nicht in Versuchung kommen, an irgendeine Zeitung irgendwas zu verkaufen. Weil klar kann man nicht für alle Mitarbeiter immer die Hand ins Feuer legen, aber das absolut Wichtigste ist wirklich dieses Wort, gleich am Anfang, Diskretion. Wir sind so der Beichvater, ja, ich vergleiche das immer, wir haben irgendwo zwar nirgends ein Gelübde abgelegt oder ein Schweigeverpflichtung wie beim Rechtsanwalt oder Arzt, aber ich sehe das für mich selber, es ist der höchste Ansporn, dass ich kriege viel mit. Ich sitze ja bei der Familie oft daheim, ja, in so einem Fall, und ich kriege alles mit, weil die Leute können ja nicht von der einen Seite hier auf privat und dann geschäftlich, insbesondere beim Todesfall, umstellen. Und die müssen das Vertrauen haben, egal was in dem Raum passiert, das bleibt da. So. Also ich bin in der kurzen Zeit so eine Art Familienmitglied, hört sich ganz komisch an, aber es ist so. Du sitzt da mittendrin, hörst alles, kriegst alles mit, denkst dir auch oft, mache ich meiner Familie besser? Oder hoffe ich? Denkst aber auch, vieles machen die besser. Also musst auch was mitnehmen. Und dann musst du wirklich ein dickes Fell haben, deinen Mitarbeitern jeden Tag sagen, es darf nichts raus hier. Keine Info, keine einzige Info. Und das ist so wichtig, dass die Leute das wirklich kapieren. Und ich muss sagen, ich habe echt ein Team jetzt, da habe ich auch über 17 Jahre dran gearbeitet, an dem Team. Es endet auch nicht, es wird immer besser, immer präziser, so wie ich es haben will. Es muss einfach alles passen und auch diese Diskretion muss passen, ja, weil sonst bist du raus. Wenn sich das einmal rumspricht, ist vorbei, das weiß ich. Und umgekehrt...
Ist ja Druck auch, ne?
Ich hatte eine sehr große Bestattung Anfang des Jahres. Die Dame von der Bild-Zeitung hat meine Nummer ganz klar, weil es gibt Fälle, da müssen wir sogar mit der Zeitung zusammenarbeiten, um den Druck rauszunehmen aus der Situation. Und ich sagte ja ganz klar, sie brauchen mich nicht anrufen. In dem Fall geben wir keine Informationen raus. Ich kann ja noch die Anrufliste zeigen. Also ich glaube, 35 Mal hat die mich angerufen in den 7 Tagen. Da werden dann Reporter an den Friedhof gestellt, die jeden Tag schauen, ob das Grab ausgehoben ist. Es wird bei uns vor der Tür geschaut, wer rein und raus geht. Haben schon alles gehabt, ja. Und hatten auch eine Praktikantenanfrage in der Zeit, die ganz kurzfristig ein Praktikum sucht, wo wir dann einfach wissen, die kommen von den Zeitungen oder Medien. Also und ich weiß auch nicht, was da in der Zeit vorgeht. Ich lese dann immer amüsant die Zeitung, was da alles drinsteht. Ich vergesse nie, hatten einen großen Musikproduzenten in München, die wussten dann, welche Turnschuhe er im Sarg anhat. war natürlich nicht so, aber du lachst dann drüber. Ja. Also im Endeffekt habe ich mir schon gesagt, ich darf eigentlich keine Zeitung mehr kaufen. Also Boulevard auf jeden Fall nicht. Also Diskretion ist für einen guten Bestatter das A und O. Und trotzdem muss man die Medien einbinden. das sage ich auch mal den Angehörigen, wenn sie versuchen, an denen komplett vorbeizugehen, dann wird es schwierig. Weil dann versuchen sich die irgendwie einen Weg zu bahnen. Und das heißt, dass man jetzt nicht Details rausgibt, aber man macht halt mit denen zum Beispiel einen Pressetermin öffentlich und sagt, da könnt ihr davor rein, ihr könnt Fotos machen, ihr könnt kurz die Gäste, die kommen, fotografieren, aber die Familie ist tabu. Und dann macht man ein Agreement und es funktioniert. Nur es gibt halt viele, die möchten das selber machen und scheitern aber dann oft, wo die Angehörigen sagen, sie machen das selber. Wir haben auch immer einen Sicherheitsdienst, wenn es ist, was Größeres dabei. Da habe ich einen langjährigen Partner, wo ich einfach weiß, der steht da und schirmt die Familie ab. Weil ich finde einfach, in der Phase der Trauer will keiner groß auf der Bildzeitung oder TZ, das war nicht immer nur eine Zeitung hier, wäre schon, aber da willst du nicht drauf sein. Ja, im schlimmsten. Ja, du willst halt nicht, weißt du, ich will nicht im schlimmsten Moment meines Lebens auf der Vorderseite sein.
Na, es ist ein intimer Moment.
Jetzt, ne? Hast du es gesagt, das Wort hat mir gerade gefehlt. Ja,
ich glaube, es ist einfach ein intimer Moment, den man nicht mit der Öffentlichkeit teilen muss. Ja? Oder jeder, wie er will. Ne?
Ja, jeder, wie es will. Also wir haben auch Leute, die stört es 0,0. Die sind auch Öffentlichkeit gewöhnt. Aber um auf das Thema zu uns zu kommen, wir sind ja für die Familie da und nicht für die Presse. So, sage ich denen nochmal, wir sind nicht für sie da. Ja, und dann würden wir über sie nett schreiben. Sage ich, können ja auch früher über mich nett schreiben, bin ja ein netter Typ. dann kommt nichts.
Kommt wieder nichts. Karl, vielen, vielen Dank.
Danke dir, Bodo.
Für das Gespräch. Cooles Gespräch. Richtig cool. Ich weiß, du hast schon wieder Termine und du musst die nächste eine Betreuung sozusagen machen, aber also viel drin. Ich glaube auch, ich fand es interessant, auch mit dem Druck und dieser Perfektionismus. Also das, glaube ich, brauchen wir. So für mich, so jetzt ist gleich schnell Resümee, totaler Perfektionismus ist dann doch angebracht, sonst wird es nicht gut. Kann man nur empfehlen, glaube ich. Ja?
Danke.
Ich glaube, ich I'm knocking on heaven's door mit deinem Besteck drunter. Cool, Mann.
Danke dir.
Cool, Alter. Richtig gut.